Willkommen bei Techtirol, also Innovation und Technik aus den Alpen. Ein Podcast, der einmal im Monat Alpen spannende Technologietrends und Digitalthemen aus Südtirol und darüber hinaus beleuchtet. Heute widmen wir uns ein Thema, das uns irgendwie alle betrifft, ob wir es wollen oder nicht, oder ob wir es merken oder nicht. Und zwar kritische Infrastruktur. Gemeinsam heute mit meinem heutigen Gast, Raphael Valazza, von der Firma Endian, werfen wir einen kleinen Blick auf die Bedrohungen, die Schwachstellen und die Chancen, die es im Bereich Cybersecurity gibt. Und wir klären, welche Maßnahmen man wirklich oder ob welche Maßnahmen wirklich einen Unterschied machen. Danke, Raphael, dass ich da sein darf und danke, dass du für den Talk bereit bist.
Ja, danke für die Einladung, freut mich sehr.
Unser Thema ist ja kritische Infrastrukturen, also so kritische Infrastrukturen im Fadenkreuz, also so das Target oder wohin man, so wo der Scope hingeht, oder wie sagt man, das Thema, das heutige Thema. Und so die Firma Endian kennt sich ja da recht gut aus, weil sie einen guten Überblick über so die Cybersecurity in Südtirol und da auf der ganzen Welt europäisch hat. Also sind wir da auf einem guten Nenner, was guten Thema, was wir heute reden können.
Genau, wie du gesagt hast, betrifft uns das alle. Also die kritische Infrastruktur ist eigentlich die Infrastruktur, die benötigt wird, damit die Gesellschaft funktioniert. Wir haben einerseits Energie oder das ganze Thema Finanz oder Wasser und eigentlich die Versorgung, die nötig ist, damit die heutige und moderne Gesellschaft funktioniert. Als Beispiel, wenn man sagen darf, man nimmt die Energie weg, dann gehen wir zurück ins 18. Jahrhundert. Und dann funktioniert eigentlich fast nichts mehr. Und somit, ja, wir beschäftigen uns seit über 10 Jahren mit dem Thema, verstärkt eben Industriesicherheit und von den kritischen Infrastrukturen. Und ja, ist ein sehr wichtiges Thema für die Gesellschaft im Allgemeinen und für uns als Unternehmen.
Ja, weil es fällt gleich auf, wenn du gesagt hast, wenn der Strom weg ist, dann fällt es gleich auf. Nicht? Dann kann Kaffee mehr kochen, man kann Wasser kriegen mehr aus der Pipe, vielleicht noch eine Zeit mehr. Ja. Der Kühlschrank kehrt nicht mehr. Also Essen kann man noch kochen. Ja, man muss Feuer machen fast schon, um sich irgendwie überleben zu halten. Ja, und aber weil du es schon angesprochen hast, also kritische Infrastrukturen, also welche Sektoren seien denn so in Südtirol, jetzt haben wir von Südtirol besonders betroffen, es sind halt die Wasserwerke Behörden seien ja betroffen, ja. Und Schulen, ja, meine sind ja auch kritische Infrastrukturen, wenn man will, oder wie bekämpfen das, wie sagst du, taschen du so?
Also, ja, eigentlich die kritischen Infrastrukturen hat man natürlich auf nationaler Ebene und auf lokaler Ebene und sie seien eigentlich überall gleich, weil es sind allem gewisse Dienstleistungen, die nötig sein, damit die Gesellschaft und die Unternehmen und alle funktionieren. Und somit, ja, wie gesagt, eben Energie oder Gesundheit, nicht, Verkehr, also, oder zum Beispiel jetzt Forschung oder das ganze Bankwesen. Und
Zivilschutz ist ja auch dabei.
Genau, Zivilschutz oder das ganze Thema Abfall, nicht, und wie man das managt. Also es sind halt alles Sachen, bei dem man davon ausgeht, dass sie funktionieren.
Ja.
Und wenn sie nicht mehr funktionieren, dann merkt man erst, was das für einen extremen Einfluss auf die Gesellschaft und aufs tägliche Leben hat. Nicht? Wenn wir sagen würden, jetzt deaktivieren wir mal den Strom für ein paar Tage, dann wird es schwierig. Dann am Anfang eben kann man halt die ganzen digitalen Geräte nicht mehr verwenden, aber eben, wie du ja davor gesagt hast, zum Beispiel Wasser. Ohne Strom funktionieren die Pumpen nicht, deswegen hat man auch kein Wasser mehr. Nicht? Und das Wasser braucht der Mensch zum Überleben, nicht? Und da grundsätzlich die ganze Wirtschaft. Und es hängt alles zusammen. Nicht? Das hat man auch in letzter Zeit allerweil mehr erkannt, dass das alles zusammenhängt. Nicht? Wie irgendwie es nicht mehr funktioniert, vor allem so wichtige Dienstleistungen. Dann ja.
Deswegen müssen solche Systeme ja dann auch recht gut abgesichert sein, weil
unbedingt.
Weil wenn jetzt auf einmal morgen die Alpere sagt, wir haben keinen Strom mehr, dann steht man da und sagt, ja okay, und jetzt? Weil das ist ja am Ende, hängt das ja als, wenn, dann ist das ja als technisch, das muss ja als irgendwie abgesichert werden, neben durch. Und die meisten Angriffe kommen ja meistens übers Internet her oder genau. Schwachstellen, dass irgendwelche Systeme nicht aktualisiert werden oder dass der Mensch so eine Schwachstelle ist, das sind ja halt so Risiken, die was das alles herbringen. Und da muss man sich ja recht gut schon davor schützen und überhaupt mit KI und so weiter hat das Risiko ja alleweil noch mehr gebracht, weil sie einfach viel einfacher wird.
Ja, es wird alleweil komplexer und andererseits auch einfacher, die Systeme anzugreifen. Eben, wie du gesagt hast, KI ist eine neue, schon andererseits es verändert vieles, weil man bis jetzt hat man allem Instrumente gehabt, nicht? Oder sagen wir mal Werkzeuge. Und normal ist es halt der Mensch, der die Werkzeuge verwendet. Wenn ich jetzt einen Hammer an, dann schlage ich halt einen Nagel ein irgendwo. Aber im Grunde genommen ist halt nur der Mensch, der dann die Fähigkeiten verstärkt, um etwas Gewisses zu machen. Bei der KI ist es auch so. Was dazu kommt, ist, dass die KI entstand ist, auch selber gewisse Entscheidungen zu treffen. So eine KI war eigentlich entstand, den ganzen Prozess selbst irgendwie zu übernehmen und umzusetzen. Und das ist eigentlich, das verändert vieles. Nicht? Das kann sich fast selbst verwenden in dem Sinne. Also jetzt nicht, dass es so wie Skynet oder was weiß ich, oder Terminator, das geht es nicht. Es geht leider darum, dass man eben ein extrem mächtiges Tool hat. Das kann man einsetzen, um Gutes zu machen. Man kann es natürlich einsetzen, um Schlechtes zu machen. Deswegen kann ich mit der KI Social Engineering, die KI kann so, sich verhalten wie ein Mensch oder kann sagen, ich bin jetzt der und der Person. Vielleicht ist das eine Person, die gewisse Einflüsse auf ein Unternehmen oder eine Organisation hat und somit kann sie sich Sachen erschleichen. Oder eben Phishing oder einfach Malware zu entwickeln. Nicht?
Ja,
ist sehr, sehr, sehr umfangreich.
Nicht? Ja, das, weil früher, jeder hat mal Spam gekriegt, hat man es ja erkannt. Es war ziemlich einfach zu erkennen, ja. Spam war, nicht? Dass dann der nigerianische Prinz dir geschrieben hat oder
das
dass,
ist
man ja, dass man viel Geld verdient hat oder was dann irgendwie, was weiß ich was. Mhm. Aber ja, mit Social Engineering, das ist ja überhaupt mit KI, das kann man also, sich, weil es fängt ja am Ende mit dem Samo, ne?
Ja, also. Wenn jetzt logisch die Möglichkeit haben, erstens im Internet findet man sehr viel und das fängt an eben mit, also sehr viel, man spricht man hört aber viel von ChatGPT und LLMs, also die Technologien, die Sprache oder halt Text vor allem und Wörter und die Sprache dann bearbeiten. Das Thema ist halt, jetzt habe ich etwas, das so schreibt wie eine gewisse Person, weil ich kann ja sagen, analysiere, wie die Person schreibt und schreib ähnlich. Das funktioniert recht gut zum Beispiel. Text ist auch Sache. Jetzt gehen wir Richtung Sprachen. Also mit, ich glaube, einer gewissen Anzahl von Sekunden der Stimme kann die Stimme nachgemacht werden. Und dann ist eben das ganze Thema Deepfake mit Bilder, also Videos können, ich kann ja, es wird allerweil besser. Die Stimmen, muss ich sagen, die löschten Modelle, da tue ich mir jetzt schwarz zu sagen, ist das jetzt ein Mensch oder eine Maschine oder so, die KI, die da spricht, weil einfach die Qualität allerweil besser wird. Und somit, das ist auf jeden Fall eine Bedrohung und deswegen auf der einen Seite extreme Technologie, die sehr weit ist und bei den kritischen Infrastrukturen ist das Thema, dass ZEM oft Geräte oder Maschinen oder so mal operative Technologie eingesetzt wird. Man hat ja die Informationstechnologie, das heißt IT, nicht? Weil da geht es um Informationen, jetzt haben wir halt Server und Computer und Software und so weiter. Und dann redet man von operative Technologie, also OT. Und OT ist das ganze, die ganze Technologie, die ich benötige für die Automation, damit ein Unternehmen von den industriellen Prozessen her funktioniert. Und die physischen Prozesse vor allem. Und das ist auch das Interessante. Nicht? Bei der IT geht es um digitale, um Cybersachen. Und bei der OT geht es um physische Sachen. Und logisch, wenn jetzt die digitalen Sachen auf physische Themen Einfluss nehmen, dann ist es gefährlich. Dann kann ich wirklich in der realen Welt einen Einfluss haben. Nicht? Im Sinne, eben, dass eine Maschine kann noch gefährlich werden oder gewisse Prozesse werden einfach deaktiviert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke an ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus hat Medizintechnik drin und Menschen sind von der Medizintechnik abhängig. Nicht, wenn die, da geht es um Leben und Tod, vor allem in gewisse Bereiche von den Krankenhäusern. Nicht alle, aber sagen wir mal in viele. Und jetzt haben die Maschinen, die aber alt sein. Alt im Sinne, aus der IT, die IT-Brille ist allem, jetzt habe ich ein Handy, nach ein, zwei Jahren, drei, ist das ein altes Handy, dann rufe ich mal an, weil jetzt übertreibe. Mhm. Okay. Aber sagen wir mal, die IT hat 3 bis 5 Jahre Zyklen, höchstens. Also nach 5 Jahren tendiere ich schon, okay, die Sachen auszutauschen. Jetzt trifft man auf eine Welt in der OT, also in der Industrie und in der kritischen Infrastruktur, der aber ganz anders denkt. Ich kann jetzt nicht hergehen und alle 5 Jahre das ganze Krankenhaus mit neuer Technik ausstatten. Ja. Plus muss man auch bedenken, dass wenn jetzt in der Medizintechnik Geräte entwickelt werden, dann dauert das ja Jahre. Mhm. Das heißt, bis das auf den Markt kommt, ist das ja schon relativ älter, ne, sagen wir mal. Und oft verwendet man auch Software, die dann älter ist und alte Software ist automatisch vulnerabel. Ja, also, es gibt keine Software, die keine Bugs hat oder sehr schwierig. Okay, es gibt vielleicht gewisse Bereiche, da, also wenn die Nase ein Krebs ausschießt, dann muss ich schon schauen, dass keine Bugs sein. Aber man muss ja denken, deswegen schauen sie wahrscheinlich die Software so einfach zu halten. Weil dann kann man sie zu 100% testen. Die Software ist meistens nicht zu 100% in alle Möglichkeiten, weil es gibt ja oft ganz viele Möglichkeiten und Anwendungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall, bis sie das noch ausgetestet haben, ist die Software schon älter. Und das heißt, die läuft vielleicht auf Windows, also im Feld hat man halt Windows XP. Oder so Windows 95, haben wir gesehen. Es ist ja zum Beispiel in Deutschland gewesen, das ist ja in der Bild-Zeitung gewesen, dass die Deutsche Bahn sucht Windows 3.11 Systemadministrator.
Ah, okay.
Dann haben sie es gleich wieder weg. Also das war eine Stellenbeschreibung. Ja. Leider haben sie da, glaube ich, erst noch verstanden, weil das ist auf der Bild-Zeitung ist irgendwie noch gewesen, ja, sie suchen Windows 3.11 Administratoren. Wieso? Weil die Bahntechnik im Energiesektor, jetzt, das sind die Konservativsten. Was heißt konservativ? Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Kraftwerk baue, dann tausche das Kraftwerk nicht alle 3 bis 5 Jahre aus.
Nein, das ist ein Riesenkostenfaktor, ja.
Das ist ein Riesenkostenfaktor. Das hat ja Abschreibungszeiten, das sind sehr lang.
Ja.
Das heißt, bis das sich rentiert, dauert es lang. Und das bedeutet, dass die Technik jetzt nicht allem wieder ausgetauscht wird und up-to-date gehalten wird. Und da haben wir schon ein Thema. Nicht? Das Thema ist, wenn ich dann Technik habe, die Zyklen hat für 10, 20 oder 30 Jahre, nicht? Dann, wenn ich jetzt zurückgehe, was war vor 30 Jahren, müsste man wirklich einmal nachdenken, nicht? Vor 30 Jahren sind wir, ja, 95, nicht? Eben noch sind wir bei Windows 95. Mhm. Man ist dann im Endeffekt oft beim Technologiestand von damals. Somit, was kann man da machen? Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt tausche ich das einfach alles aus. Man versucht schon, also man strebt, logisch, sind nicht alle gleich, aber jetzt sagen wir Energie und Bahn ist logisch sehr lange Zyklen etc. Man macht halt das Beste, damit es up-to-date ist, weil es wird nie super up-to-date sein. Nicht in der Cloud weiß man auch, da werden zum Beispiel schon das Thema Continuous Integration und Continuous Delivery, da wird ja im Minutentakt oder im Stundentakt eine neue Software abgedatet, ohne dass es die Leute mitkriegen. In der Industrie ist es schwierig.
Ja, ist schwierig. Weil, ja. Hast du dann, ja, wenn man jetzt einen Bäcker sucht, der was in der Maschine hat, der was noch, keine Ahnung, der Torque-Dran-Maschine, oder ich kenne mich zu wenig aus, ja, der was irgendwas tut und da ist auch Software von mit einem Computer für 95 drauf.
Ja.
Wenn der angreifbar ist, dann die dann angegriffen wird, nächsten Tag kann kein Brot mehr gemacht werden. Nicht? Also,
das ist
jetzt ganz auf einen kleinen Rahmen, aber es kann auch auf ein Krankenhaus sein. Wenn die Beatmungsgeräte noch mit Software auf Windows XP laufen und man weiß, Windows XP ist ja nicht mehr so das aktuelle vom Stand, dann, wenn sowas nicht mehr läuft, dann kann der Mensch am Ende ja daran sterben. Nicht?
Ja,
im schlimmsten Fall, also, wenn man da nicht richtig absichert. Mhm. Hofft man logisch, dass das System nicht mit Internet verbunden ist oder so, irgendwie. Das hat ja das Story gegeben vor einem Jahr, nicht, dass jemand mal einen Windows XP Computer mit Internet verbunden hat und innerhalb ein paar Sekunden ist ist der Computer voll mit Malware gewesen. Also das ist genau. Ja ein bisschen um die Welt gegangen. Man sieht das Risiko, was da ist.
Genau. Und weil es eigentlich geht zum Angriffsoberfläche. Das heißt, wenn ich jetzt an Windows oder auch das von Bäcker, nehmen wir einen Bäcker, okay.
Mhm.
Das Thema ist, der Bäcker sagt, ah, einfach eine Maschine oder einen Ofen und das ist ja eine Maschine.
Mhm.
Wenn man sich die Maschine anschaut, was ist noch überhaupt drinnen? Da ist eine Steuerung drin, ein SPS. Weil die SPS steuert dann die Vorgänge in der Maschine. Wenn logisch die SPS und heutzutage haben sie alle ein Ethernet-Port hat und eine IP-Adresse hat, dann ist der angreifbar.
Mhm.
Und wenn ich jetzt logisch hergehe und sage, ich habe jetzt nur einen Computer, wir sind empfangen E-Mails, okay, und über der E-Mail kriege ich dann irgendeine Malware ein, und ich habe jetzt das Netzwerk nicht getrennt, dann kann das von Computer auf die SPS oder auf die Steuerung oder auch das, was drumherum hängt, übergehen. Und somit, ja, das beim Bäcker, was, dann kann er halt nicht mehr Brot backen. Man hat da einen Schaden. Mhm. Man kann auch logisch Umsatz einbußen, etc. In ein Krankenhaus kann es um Leben und Tod gehen. Und das ist ja passiert. Man weiß, dass Leute gestorben sind wegen Angriffe. Nicht? Ob das jetzt, sag mal, man weiß auch, dass Krankenhäuser ohne ID dann anfangen müssen, auf Papier zurückzugehen. Nicht? Und dann kann man sich logisch vorstellen, wie ineffizient dann das alles wird. Deswegen einerseits sind Leute gestorben wegen der Ineffizienz, andererseits sind auch Leute gestorben, weil die Maschinen dann auch nicht mehr das getan haben, was sie hatten machen sollen. Und somit ist halt der Kernthema, dass man die Angriffsoberfläche stark reduziert. Nicht?
Und wie macht man das jetzt im Beispiel von einem Krankenhaus, wenn man jetzt...
Also im Beispiel von einem Krankenhaus, eins von den Kernthemen ist, dass man die Netzwerke segmentiert. Segmentation heißt, eben ein Beispiel, ich habe ein Schiff, okay, und damit das Schiff nicht untergeht, wenn ein Schiff irgendwo ein Leck hat, gibt es Segmente. Das heißt, weil es ist ja interessant, wenn man sagt Firewall, okay, ist so ein Schutztier, Brandschutztier.
Mhm.
Wieso haben wir Brandschutztier? Dass wenn irgendwo ein Brand ausbricht, dann tue ich das Tier zu, noch segmentiere ich, dann habe ich das Problem, allein einen kleinen Teil vom Gebäude oder auch vom Schiff. Nicht? Und eben, je kleiner das Segment ist, desto kleiner ist der Schaden. Wenn ich jetzt logisch ein großes Netzwerk habe, wo alle, nehmen wir an, ein Extremfall, ein Krankenhaus, wo alles vernetzt ist, das ist sehr unwahrscheinlich, okay, weil sagen wir, bei den Krankenhäusern, vor allem die IT-Administratoren haben eine riesen Verantwortung und deswegen schauen sie schon, dass es alles passt. Aber wenn ich sagen darf, ich tue jetzt eben alle Geräte im gleichen Netz, wie die Geräte, wie zum Beispiel die Computer, die hergenommen werden. Nicht? Und dann ist ein Mitarbeiter vom Krankenhaus, der sind ja auch Menschen, deswegen öffnen sie vielleicht irgendeine Website und über der Website kommt ein Malware ein und die Rechnung wird angegriffen. Dann darf das nicht auf die anderen Netze übergehen. Deswegen die Segmentation ist sehr wichtig. Kleine Segmente, dass kritische Maschinen natürlich komplett abgeschottet werden. Also das ist auch eins für die Kernthemen von Indien, für das Unternehmen, was wir anbieten. Das nächste ist, ich muss natürlich wissen, wer hat denn da überhaupt das Recht zuzugreifen. Und da spricht man von AAA, nicht? AAA bedeutet...
Nicht die Batterie,
nicht die Batterie,
okay.
Sondern dreifach A ist Authentisierung, Autorisierung und Accounting. Okay, das bedeutet Authentisierung, also wer ist das überhaupt, wer ist die Person? Und, die Identitätsprüfung, wenn wir so wollen, und hämisch logisch idealerweise... Eine Multifaktor-Identitätsprüfung ist besser als ein Faktor. Wieso? Weil was oft passiert ist, dass man das Passwort irgendwo aufpickt.
Ja, auf Pizza genau. Und sind mit dem
Post. Weil eben, ja, somit das ist schon ein Thema, nicht? Authentisierung. Man muss wirklich sicherstellen, dass das die Person ist mit der richtigen Identität. Das zweite ist Autorisierung. Was darf die Person überhaupt? Okay. Auf welche Systeme soll die Person Zugriff haben und hat die Berechtigung zuzugreifen? Und das dritte ist Accounting, ist das Thema, okay, ich brauche einen Mitschnitt, also jetzt ein Mitschnitt unbedingt, wo es genau macht, was, sondern wenn hat die Person wo zugegriffen? Das ist so wie ein Log-Eindruck, okay? Weil dann kann ich sagen, okay, der Benutzer X oder die Benutzerin X hat auf das System Y zugegriffen zu der Zeit. Weil es geht ja eigentlich auch allem um Haftung. Nicht? Ja. Wer haftet? Wenn irgendetwas passiert, wer haftet? Und wie kann ich das klarstellen, wenn ich die Sachen nicht manage, nicht überwache und somit ja.
Ja,
dann. Ist halt ein komplexes Thema. Und natürlich habe ich noch zusätzlich das ganze Thema Verschlüsselung, nicht? Weil ich muss ja schauen, dass die Zugriffe, dass man nicht mitgeschnitten werden kann, weil es sensible Informationen, dass die nicht mitgeschnitten werden können, dass sie auch nicht manipuliert werden können. Manipulation ist auch ein extrem großes Thema. Nicht? Ja, mit Angriffen kann, es ist ja fast noch schlimmer. Nicht? Wenn ich meine, es ist alles richtig, aber eigentlich ist das manipuliert.
Und das Modell, es gibt ja, das hat das auch was mit Zero Trust System genau. Zu tun, das hängt das zusammen mit dem SAM.
Genau, Zero Trust ist genau das Konzept. Also wir haben jetzt eigentlich die Kernelemente von Zero Trust gerade besprochen, weil natürlich muss ich eben vergewissern, dass die Benutzer auf das System Zugriff haben, auf das sie Zugriff haben sollten und auch, dass die Richtlinien so definiert sein, dass sie das System schützen. Und da verwendet man ein Prinzip, das nennt man Least Privilege. Das heißt, die Benutzer sollten und auch die Systeme unter sich, weil ich muss ja auch mal sicherstellen, dass die Benutzer nicht irgendetwas Falsches machen, aber ich muss auch sicherstellen, dass vielleicht sogar Systeme, die untereinander kommunizieren, das so machen, wie es sollte, damit die nicht kann, zum Beispiel, damit sich ein Angriff nicht ausbreitet oder so. Und somit Least Privilege heißt, jede Person oder jedes System sollte die Zugriffsberechtigungen haben, das unbedingt benötigt, um eine gewisse Tätigkeit auszuüben, damit ich das nicht missbrauchen kann. Weil so verhindere ich, dass jemand mehr macht, als er eigentlich machen sollte. Und oft ist das eben bei den Unternehmen schwer umzusetzen. Deswegen als Unternehmen entwickeln wir Lösungen, um genau Zero Trust umzusetzen.
Aber das bringt, also wenn ich es mir so praktisch vorstelle, jetzt sage, okay, jetzt man nutzt jetzt Multifaktor-Authentifizierung.
Ja.
Jetzt zum Beispiel, wenn man sich irgendwann meldet, nutzt halt nicht mehr das Passwort, muss das Passwort haben, man muss das Handy ausziehen, muss ein Code hingeben, man muss nicht einen Knöpfel drücken oder muss nur einen USB-Stick einstecken. Das macht ja alles dann, ein ganzer Prozess ja dann auch viel langwieriger. Es ist ja dann immer wirklich bequem so für mich. Da ist am falschen Bau, wenn ich gleich Enter drücken muss, dann bin ich schon drin, nicht? Aber da muss man halt auch finden, was ist so der Maß, was man an Sicherheit haben will, oder?
Ja, es ist sicher eine Kunst, dass man ein Gleichgewicht findet zwischen Bequemlichkeit oder sagen wir mal, nehmen wir es User Experience, okay, und die Sicherheit. Also dass jetzt ein super sicheres System super einfach ist zu bedienen, ist Kunst. Okay. Und natürlich kann ich es so einfach wie möglich machen. Okay, weil ich kann es aber auch nicht einfacher machen. Also im Sinne, man muss ein gutes Gleichgewicht finden zwischen einem System, das einfach bedienbar ist und einem System, das sicher ist. Das heißt, mit dem Two-Factor, also jetzt ein Handy, jetzt sagen wir mal schnell auszutehen und mal entweder reinzuschauen oder wie auch immer, halt das einen zweiten Faktor übers Handy an, beeinträchtigt jetzt die User Experience, dass ich sage, nicht so extrem. Außer muss man jetzt, was weiß ich, wie oft anmelden beim System. Und somit schaut man, dass für die Benutzer das so einfach wie möglich ist und gleichzeitig die Sicherheit gewährleistet ist. Weil was passiert, so schwer das umgangen. Also, und selbst sind die Benutzer oft extrem kreativ. Nicht? Also, ich kenne leider eine Anekdote, das habe ich gelesen, dass in einem Krankenhaus war ein Arzt, der hat das eigene Passwort in eine Krankenschwester gegeben, damit die Krankenschwester sich alle, was weiß ich, 30 Minuten anmeldet oder 20 Minuten, weil er Screensaver war.
Okay.
Dass sonst halt das System blockiert hat.
Ah, ja.
Das war natürlich eine Sicherheitsmaßnahme. Nicht, weil, wenn ich jetzt, nehmen wir an, jetzt einen Computer, der ist offen im Sinne, dass ich kann mit zur Tastatur hin und zu der Maus und kann den Computer bedienen, weil er schon angemeldet ist. Das heißt, ich habe ja dann eigentlich die Berechtigung von der Person, die angemeldet ist. Im Fall von einem Arzt ist das halt schon kritisch, weil ich habe einen Zugriff auf vielleicht Krankenakten oder gewisse Dings. Kritische und Privacy sensible Informationen. Und deswegen habe ich einfach gesagt, Problem gelöst, jetzt gebe ich das Passwort weiter, dann ist halt die Assistentin oder die Krankenschwester, die das alle 20 Minuten eingibt, damit der Arzt nicht muss das selbst machen. Eben, da muss man schon schauen, weil das ist halt kritisch. Wenn man sowas macht, muss man auch bedenken, dass man die eigene Identität, weil ich authentisiere mich damit und sage, das bin ich. Und gibt es in jemand weiter, wenn ich das mache, dann ist es ist vorlässig. Wieso? Was war denn jetzt, wenn etwas passiert? Nehmen wir an, jetzt passiert irgendwas und dann wird geschaut, ja, wer war denn da eigentlich aktiv in dem Moment? Und jetzt hat jemand anders die Identität verwendet. Dann tue ich mich schon alle, weil man tut sich einfach schwer, dann zu beweisen, wir kommen zurück zu der Haftung. Nicht? Also, es ist meistens wird es dann einfach ein Haftungsthema. Nicht? Und ja, somit Thema Usability extrem wichtig, auch für uns als Unternehmen sehr wichtig. Wir schauen, Lösungen zu bieten, es einfach wie möglich zu bedienen sein. Es ist oft schwierig, weil natürlich die Technologie dahinter ist alles andere als einfach. Aber auch für uns, wir haben ein Simplify, ist für uns so einfach ein Mantra. Nicht? Und wir schauen halt die Sachen so einfach wie möglich umzusetzen, auch wenn die Technologie dahinter sehr komplex ist. Nicht? Dass das für den Benutzer einfach ist.
Also ein einfaches System ist ein sicheres System, oder kann man es sagen? Oder, obwohl ich es so plausibel, weil ein einfaches System wäre ja im Sinne, dass man halt in ein Netzwerk nicht tut. Nicht?
Genau.
Also,
ja, das kann man so
leicht nicht sagen. Ne?
Nein, man kann es nicht sagen, weil es gibt komplexe Systeme. Weil logisch, es gibt Systeme, die sind sehr einfach gestrickt. Das ist jetzt ein System, was weniger Software drin hat, wahrscheinlich weniger vulnerabel ist als eins mit mehr, ist logisch.
Mhm.
Ist die Frage, wie bewertet man einfach?
Wenn jetzt so einfach sagen, ja okay, man hat online, da sind die Mitarbeiter drin, da sind die Server drin, da sind gar nicht nur das WLAN drin, wo die Leute sich anmelden können. Das war ein einfaches System. Aber es war ja kein sicheres System, weil dann kann der andere, was mit dem WLAN kommt, man sagt, ja, kann ich WLAN-Zugang haben, kommt man dann gleich zu den Server raschen zu.
Ganz genau. Ja, und das ist ein gutes Beispiel, was du bringst, weil vor allem in der Industrie haben wir das gesehen. Es ist zum Beispiel in der Industrie gang und gäbe, dass Produktionslinien alle die gleichen IP-Adressen verwenden. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine Fabrik und in der Fabrik habe ich, was weiß ich, nochmal 10 Produktionslinien. Und noch oft sieht man, dass jede Linie die gleiche IP-Adresse hat. Oder halt die Maschine in der Linie.
Mhm.
Und ein ITler, in seinem Stern schon die Haare auf und sagt, Aspel, das heißt, die haben ja da einen IP-Konflikt. Nicht? Weil die können nicht untereinander reden, weil sie genau die gleiche IP haben. Das heißt, wenn die jetzt zusammen verbunden werden, dann kriege ich einen Netzwerkfehler im Sinne.
Ja.
Und am Anfang haben wir uns oft gefragt, ja, wieso ist das so? Wieso wird das so gemacht? Und der Grund ist eben genau der, dass das eine sehr einfache Lösung ist für ein komplexes Problem. Und zwar, sie gehen, also in der Automation sagen sie einfach, ich habe nur eine Maschine und in jeder Linie habe ich vielleicht eine gewisse Maschine. Und wenn ich die jetzt allem auf der gleichen IP-Adresse habe, dann kann ich die einfach austauschen. Weil wenn ich dann die SPS programmiere oder die Maschine, die SPS von der Maschine programmiere, habe ich allem die gleiche IP-Adresse und muss ich nicht hergehen und das Komplexe lösen.
Okay.
Also, das ist eine faszinierende. Logisch, für einen ITler, der sagt, schmunzelt und sagt, man, das kannst du nicht sehen. für einen No-Dealer, also für jemanden, der in der Automation arbeitet, ist das eine sehr praktische und die einfachste Lösung. Was ist jetzt das Thema? Wenn man jetzt anfängt, die OT bzw. Automationsnetze mit IT und mit dem Internet zu verbinden, dann ist das eine Katastrophe.
Ja, ehrlich, okay.
Weil dann eben, erstens einmal, ich habe Netzwerkprobleme, die ich lösen muss. Zum Beispiel unsere Software ist, wir haben ein Feature, eben ist interessant, wir haben ein Feature eingebaut, bevor wir verstanden haben, wozu brauchen das jetzt.
Mhm, ja.
Also wir haben verstanden, dass sie das brauchen. Wieso ist erst, das Licht ist erst aufgegangen, und jetzt haben wir gefragt, ja, wieso konfiguriert es das? Das ist so, und dann ist man erklären, und dann denkt, na, schau mal, interessant.
Ja, es macht, also auf den Dingen macht es ja Sinn.
Es macht Sinn,
Das macht Sinn, wenn man es versteht, oder sonst.
Genau, und das ist ja die Herausforderung. Ich habe praktisch einen Blickwinkel von der Industrie, von der Automation und einen Blickwinkel von IT. Und IT, also Cybersecurity, ist ein IT-Thema. Leider betrifft es die gesamte Welt, okay? Im Sinne, man spricht alle aber mehr von cyberphysischen Systemen, okay? Cyberphysisch bedeutet, ich habe einen cyber-digitalen IT-Teil und einen physischen Teil, der mit der realen Welt, also maschinischer, wenn sie praktisch, nehmen wir an, eine Maschine kann ja vernetzt sein und die Aufträge von einer Maschine, die können ja von ganz irgendwo anders kommen, nicht von der Fabrik, sondern irgendwo anders. Und das Zusammenfließen zwischen der digitalen Welt und der physischen Welt ist eben das ganze Thema Industrie 4.0 bzw. 5.0.
Ja, dass dann Maschinen, die was vielleicht, da weil Industrie 4.0 war, dann einfach, dass die Geräte mit dem Netz oder mit dem...
Ja, also bei 4.0 ist eben verstärkt Thema Internet, Cloud-Anbindung und dass einfach die Fabriken untereinander vernetzt sein, weil man muss ja sagen, ich habe eine Maschine, dann habe ich eine Produktionslinie, dann habe ich eine Fabrik und dann habe ich eine globale Sicht. Nicht? In der globalen Sicht habe ich eigentlich IT, weil einmal nicht Zahlen und Daten und so weiter. Je weiter ich euch auf der Maschine, desto physischer wird es. Weil in der Industrie oder auch in den kritischen Infrastrukturen, da geht es um physische Sachen. Nicht? Also ja, vielleicht bei der Finanz, in der Finanz geht es auch um Transaktionen. Nicht? Aber sagen wir mal, bei der Energie ist am Ende des Tages, da geht es um Energie, da ist etwas physisch da. Und somit, die zwei Welten, also die Verbindung zwischen die zwei Welten ist komplex. Und bei Industrie 4.0 ist das Thema, wie kann ich die einzelnen Linien und die einzelnen Fabriken zusammenschalten, unter Anführungszeichen, dass sie so eine Art globales Denken haben. Dass man sagt, die Auslastung von der gewissen Fabrik oder jetzt kommt eine Bestellung einer nicht? Und deswegen weiß man, welche Fabriken welche Produkte herstellen und man schaut einfach eine sehr starke Auslastung hinzukriegen. Nicht? Und deswegen bei Industrie 4.0 ist eben das ganze Thema Vernetzung, Intelligenz über Cloud, über Internet und so weiter. Bei 5.0 kommt das Thema Nachhaltigkeit dazu, als Thema eben KI und Ressourcen schonend zu arbeiten, also beziehungsweise Nachhaltigkeit, Ressourcen schonend und da Thema KI und der Faktor Mensch, weil die Frage ist ja, was für ein Einfluss hat jetzt die KI auf den Mensch, vor allem wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Industrieumgebung mit einem Roboter zum Beispiel Zusammenarbeit. Also jetzt nicht unbedingt KI als künstliche Intelligenz, aber so, wenn jetzt ein Mensch mit der Maschine eng zusammenarbeitet, nicht? Vor allem eine Maschine, die intelligenter ist. Nicht? So, eine normale Maschine führt allem die gleiche Aktion aus. Eine intelligente Maschine wie ein Roboter, die kannst du programmieren.
Mhm.
Und somit ist in Industrie 5.0 sehr stark die Interaktion zwischen Mensch und Maschine drinnen. KI, Cybersecurity ist auch alle mehr, wo man einfach versteht, wenn ich die Sachen jetzt alle zusammenhänge, dann, ich habe ein großes Potenzial und gleichzeitig ein großes Risiko, weil wenn jetzt das gesamte Unternehmen oder die kritische Infrastruktur das alles zusammenhängt, dann kann ja eigentlich, wenn das jetzt nicht sauber designt ist, komplett lahmlegen.
Mhm.
Und das ist genau, wie wir davor gesagt haben, die Einfachheit noch nicht unbedingt die beste Lösung. Nicht? Weil ich sage ja nicht, es ist ein Riesennetzwerk, wo alles drinnen ist. Die einfachste Lösung für diejenigen, die damit umgehen, aber ein Albtraum, wenn ein Angriff stattfindet. Nicht?
Ja, weil so, wenn man denkt, Industrie 4.0 ist alles vernetzt ist, da steht ja in der Cybersecurity die Leute, so, die dann ja da die Hore aufstehen, wenn da ja. einfach eine Maschine sagt, ah ja, wir haben jetzt Industrie 4.0, da ist einfach ein Ethernet-Anschluss, stecken wir die Maschine mit dem Internet, mit Netzwerk an und bumm, Industrie 4.0. Ne? Ist am Ende eine tolle Sache, aber, ja. aber es ist ja ein riesen Risiko. Also vielleicht ist das ja auch nicht so, die Maschine nicht so gedenkt worden oder man hat das noch zusätzlich dazu geplant. Und so, dann ist auch nicht unbedingt so eine gute Möglichkeit, darauf einzugehen.
Ja.
Und das hat mir auch nicht gedacht, dass einfach so Segmentierung macht ja Sinn. Hat. Wir haben immer leider gedacht, so Titanic, wenn sie in das Wasser reingekommen ist, haben sie ja Segmente gehabt, wo das Wasser reingekommen ja. ist. Aber es hat dann auch allem weitergekommen irgendwie. Nicht?
Ja.
Aber wenn man es auf einen kleinen Bereich aufhaltet.
Ja, es ist interessant, dass du sagst, weil eigentlich wenn ich die Geschichte, sagen wir das mit der Segmentierung auch nicht mehr mit Geschichte von Schiff.
Ja.
Nicht? Weil es eine gute Geschichte ist.
Ja.
Und jetzt, was sagst du, komme ich halt wieder auf die Titanic. Nicht? Praktisch, die Titanic hat ja als unsinkbares Schiff gegolten, nochmals. Mhm. Weil sie gesagt haben, das ist so gebaut mit den Segmenten eben, dass es unsinkbar ist. Weil höchstens geht das Wasser in ein Segment rein und das, dann tut man das zu und das Schiff geht nicht unter. Was ist passiert? Dass ein Eisberg hat praktisch horizontal, wenn es mich nicht täuscht, drei Segmente beschädigt. Das haben die Ingenieure nicht vorgesehen gehabt. Deswegen ist die Titanic untergegangen. Sie haben schon an die Segmente gedacht, aber der Eisberg hat das Schiff seitlich so aufgeschlitzt, dass etwas passiert ist, was nicht vorgesehen war. Mhm. Okay. Und deswegen ist die Titanic gesunken. Deswegen, wenn wir zurückgehen zum Thema Segmentation, da ist auch, das ist Teil von Zero Trust, man redet allen von Mikrosegmentation. Mikrosegmentation heißt eben, die Segmente sollten so klein wie möglich sein. Weil, wenn sie ganz, eben, nehmen wir an, die Titanic hat jetzt, ich weiß nicht mehr, wie viele Segmente sie gehabt hat, sagen wir, sie hat jetzt 10 gehabt, wenn sie 20 gehabt hat, dann war das nicht passiert. Leih um die Ingenieure gemeint, ach, das kann nicht sein, wer denkt denn sowas?
Mhm.
Und dann kommen wir zurück, dass die Tatsache, dass noch nichts passiert ist, heißt noch lange nicht, dass es nie passieren wird. Und auch das Beispiel, was du davor gemacht hast mit den Windows Rechner Windows 95, der ans Internet gehängt wird, dass der innerhalb Sekunden schon infiziert ist. Ja, wieso? Weil im Internet gibt es Scanner, die scannen konstant das ganze Netz. Und es gibt sogar Scanner, die sind in Stand, innerhalb von unter 30 Sekunden alle IP-Adressen von Internet zu scannen.
Hm.
Und somit eben sind extrem leistungsfähige Bordscanner, nicht? Weil da kommen wir auch wieder zurück auf das Thema Angriffsoberfläche. Mit den Segmenten reduziere ich die Angriffsoberfläche. Weil um was geht es eigentlich? Es geht darum, dass ich, um ein System anzugreifen, brauche ich zumindest übers Netzwerk einen offenen Port. Port ist mit dir, über der Tier kann ich zumindest anklopfen und sagen, du darf ich rein?
Ja,
kannst du rein oder nicht. Wenn es keine Tier gibt, dann ist es auch sicher. Deswegen die besten, also die sichersten Systeme sind die, die total abgeschottet sein. Nicht? Aber logisch, die abgeschotteten Systeme müssen echt irgendwie mit anderen meistens kommunizieren. Und in seinem Fall ist es auch besser, dass sie von innen nach außen kommunizieren. Im Sinne, die Lösung ist noch nicht, dass ich da überall die Türen öffne, sondern ich sage, vom sicheren Segment kann ich nach außen kommunizieren in ein Segment, das dann leider ohne, sagen wir idealerweise, wenn ich jetzt 10 Computer habe, und ein Server, man kann sich die Server, die Computer, die Clients, nehmen wir sie, zum Server verbinden, oder Server kann sich nicht zu den einzelnen Clients verbinden. Nicht? Weil dann habe ich zumindest statt Angriffsoberfläche 11, weil ich habe einen Server plus 10 Computer, habe ich zumindest Angriffsoberfläche 1, weil leider Server ein Port offen hat. Macht das Sinn?
Das ist wie so ein klassisches Heimnetz, wenn man es hergibt.
Genau.
So, wenn wir da so eine Fritzbox da haben, nicht so eine klassische Aufstellung, aber ich komme sozusagen vom LAN, von Net-Inter-LAN ins Internet. Aber ja. Von Internet kann geantwortet werden, aber man kommt nicht von außen nach innen.
Genau.
So. Also man macht jetzt vielleicht eine DLR auf, ein Port auf. Und gerade, dass man sagt, okay, man macht ein VPN-Port auf. Dann hat man halt vielleicht man hat ein Port offen, aber man kommt in dem Port, die verschlüsselt in das System rein. Aber was man so, das ist jetzt ein ganz klassischer Aufbau, was man in einem LAN sagt, okay, hier ein Server, weil der klassische Aufbau ist ein Subnet, so mal ein ganz stumpfes Subnet, durch die Geräte, oder ein NAS, nehmen wir ein NAS als ganz stumpfes Beispiel. Das NAS in einem Netzwerk, die ganzen Hosts verbinden sich über ein Netzwerk, ganz normal, und können untereinander kommunizieren. Mhm. Aber wenn man sagt, das NAS kann gar nicht mehr auf die Hosts zugreifen, dann macht das ja, kapselt das ja alles ganz, ganz, ganz klar auch wieder zusammen, weil wenn so ein NAS angreifbar ist, mehr als so ein NAS kann man nicht machen. Ne?
Genau.
Weil wenn es verbunden wäre, so man hat irgendwie noch ein paar Shares zwischen den Dingen drin, dass noch irgendwas ausgetauscht werden kann, dann kommen wir auf die Hosts und dann von den Hosts kommt man dann wieder schön weiter. Ne?
Ja.
Man kommt immer dann den Computer mit heim, steckt ihn nach heim und zack, das nächste ist schon dabei. Ne?
Ja, und es ist genau, weil man muss sich, um ein sicheres Netz zu haben, muss man schauen, dass die Software up-to-date ist, weil jede Software ist vulnerabel. Die Hersteller müssen sich darum kümmern, dass die Vulnerabilitäten von den Bugs kommen. Also eigentlich hat die Software einen Bug und den Bug kann ich nutzen, um die Software anzugreifen, dann ist sie vulnerabel sozusagen. Deswegen Systeme up-to-date zu halten, die Angriffsoberfläche so gering wie möglich zu halten, dass nicht jemand irgendwie, wie du sagst, einfach hergehen kann und irgendwann von den Systemen angreifen kann. Und ja, deswegen Segmentation. Logisch, ein Heimnetz, also was man auch oft sieht, aber nicht nur ein Heimnetz, sondern ein Industrienetz, ist, dass die Leute hergehen und eiskalt Systeme ins Internet veröffentlichen. Mit Standardpasswörtern, unverschlüsselt. Wenn ich zum Beispiel Shodan ist so eine Suchmaschine, da kann ich im Endeffekt eingeben und sagen, ich möchte wissen, Siemens-Steuerungen. Ich möchte alle Siemens-Steuerungen von dem Modell finden. Und das ist eben eine Maschine, die mit so Portscanner zusammenhängt. Die scannen das Internet und die verstehen anhand vom Port, der geöffnet ist, was das für ein Gerät ist. Und das ist in einer Datenbank rein.
Ah,
und da kommen oft Tausende oder Zehntausende Maschinen oder ISPs, die öffentlich im Internet sein, ohne jeglichen Schutz, mit Standardpasswörtern, unverschlüsselt und so weiter. Weil eben die Leute meinen, es ist praktisch. Und praktisch ist halt oft noch auch unsicher. Und deswegen muss man das Beste machen, dass man die gewissen Regeln einhält, eben up-to-date und segmentiert. Authentisierung, Autorisierung. Logisch ist fein, einfach hingehen zu können und ohne eine Anmeldung. Aber wenn das dann genutzt wird für einen Angriff, ist halt blöd. Und eben, wenn ich jetzt will, wenn wir jetzt am Home-Netzwerk reden, dann unbedingt ein VPN oder einen verschlüsselten Zugang. Nicht? Weil sonst, wenn ich jetzt sagen darf, jetzt tue ich einfach das NAS nach außen hin öffnen, ja, kann man auch machen. Natürlich muss man halt schauen, dass dann die Authentisierung passt, die Verschlüsselung passt, etc. Wenn ich jetzt die Standard, wenn ich jetzt einfach das NAS von außen einen administrativen Zugang öffne und die Standardpasswörter haben, dann habe ich keinen Spaß. Weil
ja, Admin, und ja, kein Wert zu
haben. Das sind die Daten, alle weg.
Ja, na, halt klar, halt macht Sinn. Ja. Es gibt ja das Google-Hacking, das gibt es ja auch, ne?
Google-Hacking.
Hellisch. Ich habe es ja auch mal probiert, ne? dass man einfach in Google ist. Das manche Leute wissen ja, dass die Seiten indexiert werden. Ne?
Genau, also. Genau, und Shodan ist genau das.
Ah, ist ja genau das.
Ja.
Ah, okay.
Also, Google Hack, ja, weil wie funktionieren denn die Systeme? Also, die haben allem so Agenten, die nennt man Spiders. Okay, der Spider ist so ein Agent, der bei Google schaut er sich praktisch eine Website an und ladet sich in HTML, ladet sich einfach die Seite an, indiziert das alles und fix in der Datenbank von Google ein.
Ja, so wie ein Crawler, wie ein Typ.
Genau, Crawler, Spider, das sind halt so Synonyme. Ne? Und das ist das Gleiche bei Shodan. Der von Shodan macht etwas anderes. Mhm. Der schaut alle Ports an, nicht like Port 80 oder 443, und holt sich das Manifest, nennt man es. Er sagt, wer bist denn du? Und frag die Maschine oder das Gerät, ja, kannst du, weißt du, es gibt allem gewisse Befehle, nicht bei allen Protokollen, bei gewissen Protokollen gibt es Befehle, mit denen man fragen kann, ja, kannst du mir sagen, wer du bist oder welches Modell und so weiter. Und bei gewissen Protokollen wird das eben gesagt. Und sie speichern die ganzen Daten in einer Metadaten-Datenbank. Und dann kann ich einfach sagen, ich möchte jetzt alle Geräte von Synology, wenn wir von NAS reden, die im Internet hängen, tack, dann kriegst du die Liste.
Ja, ist sehr, wie heißt, wie heißt das?
Das heißt Shodan. Shodan. Shodan.io.
Ja, wo man muss. Ich glaube, sehr interessant zu sehen, weil ich sage ja, am Ende ist einfach jemand vielleicht nicht genug geschult gewesen ist, um einfach zu wissen, dass so ein System eigentlich nicht unbedingt mit drei IP-Adresse und vielleicht noch mit HTTP im Internet aufrufbar ist.
Ja, und jetzt kommt der Knaller bei Shodan. Da sind Systeme drin von Wasserkraftwerken, von Stromkraftwerken. Also Sachen, die man sich nicht vorstellen kann, wenn wir zurückkommen auf die kritische Infrastruktur. Also, weil leider vorlässig Systeme gewartet werden. Und weil leider in gewissen Umgebungen nicht die Expertise da ist, die benötigt wird, um Systeme sicher zu betreiben. Und deswegen, was hat denn die EU gemacht? Die EU, vor allem auch durch Corona, hat verstanden, wir haben da ein Lieferkettenproblem. Also Beispiel Strom. Wenn noch Strom steht, noch steht alles. Jeder Betrieb, jeder Haushalt etc. Aber jetzt, auch wenn wir sagen, jetzt steht ein einzelnes Unternehmen und das Unternehmen produziert ein Bauteil, was sehr wichtig ist für andere Unternehmen, damit sie die eigenen Maschinen oder Geräte oder wie auch immer bauen können, dann haben wir ein Lieferketten-Thema. Und mittlerweile ist auch die ganze Wirtschaft vernetzt. Also nicht vernetzt mit IP-Adressen, aber vernetzt einfach. Einer ist Zulieferer von anderen. Nicht? Und wenn ein gewisses kritisches Unternehmen ins Wanken kommt, dann stört die ganze Lieferkette.
Nicht? Ja, so wird ganz, wenn man sagt, VW stört jetzt vorher.
Genau.
Noch ist da ein riesen Verlust dahinter.
Oder eben ein Zulieferer von VW. Dann kann VW, ich kann jetzt zum Beispiel die Steuerung nicht mehr liefern, dann kann ich das Auto nicht mehr bauen und dann kann ich, eben jemand braucht dann vielleicht das Auto und dann
fällt das alles zusammen. Ne? Mhm. Ja, und vielleicht am Ende hängt es dann zusammen, dass irgendwie ein Board von einem Zulieferer offen ist, der was irgendein Steuersystem für irgendwas im Land oder was weiß ich was.
Genau.
Ja. Und dann mich gehört dann die Schulung ganz. Jetzt gehen wir jetzt irgendwie so ein bisschen darauf zurück, dass allem der Mensch so ein Risiko ist. Nicht? Weil, wenn jetzt der Mensch nicht geschult ist, dass eigentlich den Bord nicht aufmachen soll, oder man es nicht weiß, oder vielleicht unterbewusst, oder dass man es vielleicht in der Vergangenheit gemacht worden ist und es nie entfernt worden ist, oder auch, dass sagen wir, so das menschliche Betriebssystem so am einfachsten so bereit zu manipulieren ist. Es kann ja sein, dass irgendjemand eine E-Mail kriegt mit der Nächsten und dann macht sie auf und dann wird irgendwie ein Bord geöffnet für eine Reverse-Stelle oder sowas. Nachher ist das ja also ein Risiko.
Ja. Das stimmt. Zum Faktor Mensch ist wahrscheinlich das kritischste Thema. Wieso? Weil der Mensch ist einmal der Benutzer von den Systemen und zusätzlich ist der Mensch auch der Administrator oder halt der Maintainer von den Systemen. Also es braucht Bewusstsein bei den Benutzern, dass sie gewisse Sachen nicht machen dürfen oder allein gewisse Art und Weise machen dürfen. Es braucht Bewusstsein bei den Administratoren, die das verwalten. Und auch bei denjenigen, die die Instandhaltung machen. Und somit, ja, Faktor Mensch ist sehr wichtig. Und die Systeme und die Lösungen müssen unterstützen, dass die Menschen können so einfach wie möglich arbeiten und so einfach wie möglich die ganze Instandhaltung umsetzen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass leider viele Unternehmen das unterschätzen und sich erst zusammen bewegen, wenn etwas passiert ist. Wenn ein Breach oder halt wenn ein Unternehmen kompromittiert worden ist, dann geht es logisch auf die ökonomische Seite und dann auf einmal fängt man an, große Summen zu investieren. Und also wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen das unterschätzen. Und deswegen ist eben nochmal zurückzukommen, bei Corona ist das brutal stark rausgekommen. Und dann hat da die EU angefangen, Regularien und Richtlinien einzuführen. Weil man leider gesehen hat, dass die Unternehmen vor allem das zu wenig ernst nehmen. Mhm. Und somit gibt es unterschiedliche Richtlinien, zum Beispiel NIS 2 ist eine Richtlinie für die kritische Infrastruktur, der Cyber Resilience Act ist eine Richtlinie für die ganze Software, weil es ist eigentlich überall Software drinnen. Also egal, ob ich, wenn ich jetzt an Software denke, denke ich vielleicht an Microsoft oder Google oder solche Unternehmen, aber in Wirklichkeit, wenn ich jetzt an Maschinenbauer anschaue, oder eben, und die Maschinenbauer sind eigentlich diejenigen, die dann in die kritischen Infrastrukturen die Geräte liefern, muss man auch bedenken. Okay. Aber jetzt schaue ich Maschinenbauern, da die jetzt sagen, dass das jetzt ein Softwareunternehmen ist. Nicht unbedingt. Aber, jetzt ist es quasi aber, welche Maschine funktioniert heutzutage rein mechanisch?
Alles.
Vielleicht ein Messer, ein Hammer, okay.
Ein
Besen. Ja. Aber jetzt selbst, wenn ich jetzt hergehe und einen Bohrer nehme, dann hat er sicher eine Steuerung drin. Und die Steuerung hat eine Software drin. Auch wenn es ein bisschen ist. Und es denn mit der Zeit tendiert ja der Software, man sagt ja eben, der Andreessen, der Netscape-Gründer, hat ja den Spruch gehabt, Software is eating the world. Das stimmt ja eigentlich auch nicht. Das Software-Tool wird alle größer. Und genau deswegen darf man nicht meinen, Maschinenbauer ist da nicht, nicht betroffen. Die Maschine hat Software drin, hat Programme drin, wird programmiert, eben SPS etc. Und plus ist eben jetzt auch von der EU eine neue Richtlinie, toll auch von den ganzen, es kommen alle mehr. Mhm. Das heißt Maschinenverordnung 27 oder 2027 und in der Verordnung steht drin, dass zum Beispiel der Safety-Tool, also eine Maschine muss so gebaut sein, dass sie die Menschen nicht keine Gefahr für die Menschen darstellt. Nicht? Und deswegen ist ein Tool Safety und das bedeutet, die Maschine muss ein Tool haben, das vergewissert, dass Menschen nicht zu Schaden kommen. Nicht? Und in der Richtlinie steht drin, dass die Cybersecurity gewährleistet werden muss. Und wenn die Cybersecurity, das heißt ein Angriff auf die Safety, eine Auswirkung hat, dann haftet der Maschinenhersteller.
Ah.
Und da kommen wir wieder zurück auf die Haftung. Früher hat man allen versucht zu sagen, die Schuld ist von denjenigen, die das betreiben. Das ist einfach, das ist billig.
Ja, das ist schon extra gefunden.
Andere kümmern sich darum. Jetzt heutzutage zu Recht sagt man, Moment einmal, nicht. Ja, wer es betreibt, muss auch schauen. Leider, wenn jetzt die Maschine total unsicher ist und das Auswirkungen auf die Safety hat, dann haftet der Hersteller. Und das hat sogar mit dem C-Kennzeichen zu tun. Nicht. Also zum Beispiel der Cyber Resilience Act und die Maschinenverordnung, beide, wenn man den nicht einhaltet, hat man kein C-Kennzeichen mehr. Man kann man nicht mehr verkaufen.
Auch haben wir schon dann die Voraussetzung, dass das System dann allem von der, was das in Maschinen betreibt, allem aktualisiert wird. Also.
Genau, also um was geht es bei den ganzen Anforderungen? Dass die Cybersecurity als Security by Design mit Teil von der Lösung ist. Okay. Man kann jetzt nicht einfach die Cybersecurity danach zubicken oder mit Scotch.
Ja.
Sie sagen, also NIS 2 sagt, die kritische Infrastruktur muss sicher sein. Und sie haben auch in Scope, das heißt, sie haben auch den Anwendungsbereich massiv vergrößert. Also das betrifft Unternehmen über 50 Mitarbeiter und über 50 Millionen.
Okay.
Das sind sehr viele, das sind Zehntausende. Früher hat es zum Beispiel das Kritis-Gesetz, kritische Infrastruktur, zwei Unternehmen Betroffene wirklich sehr groß sein, die vielleicht Millionen Kunden, ich glaube, sie haben es zum Teil auf die Kunden gesagt, nicht? Wenn es so und so viele Kunden sein, über eine halbe Million oder über eine Million, dann ist das erst relevant, das ist nicht. Und jetzt kommen zum Beispiel Maschinenbauer sein, kehren zum Teil auch zu NIS 2,
okay.
weil man sagt eben dadurch, dass das Lieferanten sein von kritischen Infrastrukturen oder von Industrieunternehmen, sind die ja auch wichtig. Nicht?
also eine kleine Firma oder ein kleines Unternehmen dann auch zu der Lieferkette kommen. Weil man kennt ja, was ich gesehen habe, dass Firmen, kleinere Firmen, nämlich IT, hat man Kostenfaktor. Das ist ein Faktor, ist nicht, dass man recht wenig ausgibt für die IT. Das heißt, dann logisch auch ein Risiko. Ne? Wenn man dann gesprochen will bei der IT, dann ist halt auch ziemlich angreifbar, wenn man dann nur auf Windows 2000 die Server hat oder so.
Ja, ganz genau. Und das Thema ist das, du hast logisch gesunde Unternehmen und Unternehmen, die strategisch denken, langfristig. Deswegen ist nicht das Kostenfaktor, natürlich ist mit Kosten verbunden, also irgendwie ist es als Asset, als irgendetwas, als eine strategische, sagen wir, vielleicht sogar ein Wettbewerbsvorteil. Nicht? Weil, wieso? Was passiert, wenn ein Unternehmen steht? Was passiert, wenn Kunden nicht mehr beliefert werden können? Wenn der Umsatz nicht mehr fließt? Wenn Mitarbeiter nicht mehr bezahlt werden können? Nicht? Also, das ist ja ein extremer Schaden. Deswegen, wenn ich jetzt bei der IT bzw. bei der Cybersecurity spare, ist es so, als dass ich ohne Versicherung mit einem Auto fahren. Kann ich sell? Ja. Solange nichts passiert, ist es auch perfekt. Wenn etwas passiert, habe ich ein massives Problem. Und deswegen, leider ist es so, dass viele Unternehmen sich dafür entscheiden, zu sagen, das werden wir schon schauen, irgendwann. Wieso? Weil sie so große Herausforderungen haben. Nicht? Nach Corona ist ja eine Herausforderung nach der anderen gekommen. Na, logisch versucht man das auch ein bisschen nach hinten zu schieben. Leider macht jetzt die EU Druck, zu Recht. Nicht? Und sagen wir, in die Jahre 26, 27 werden die ganzen Sachen, die ganzen Richtlinien, die wir besprochen haben, in Kraft treten. Und das wird eine massive Auswirkung auf die Unternehmen haben. Und leider ist das nötig, weil die Unternehmen taten sonst das ein bisschen zu lax angehen. Die taten halt schauen wir mal.
Eine Fahrwahl einstellen oder mal sowas. Und der NIS sagt einfach, hat dann bestimmte Anforderungen, was man da jetzt machen muss, oder selber. So ein Checklist-Typ, dass man Ports nicht aufmacht ins Internet oder was sagen
die jetzt? Ja, das, konkret, also das so besagt viele Sachen. Das sind recht komplexe Richtlinien. Und die NIS 2, da muss man sich die Prozesse anschauen, nicht, von Unternehmen. Zum Beispiel gibt es jemanden, der für die Cybersecurity überhaupt verantwortlich ist. Dann geht es auch stark darum, dass das Ganze kommuniziert wird. Das ist eine große Änderung.
Dass nicht gesagt wird, oder was? Das?
Genau, also eben, das ist danach kann ich nochmal bei der NIS 2 weiter, aber das ist interessant. Wer will schon, dass andere wissen, dass man angegriffen worden ist? Er will keiner.
Ja, ist ja eine Medienpräsenz und war schlechte PR.
Genau, also einige gute Unternehmen gehen in die Offensive und reden offen drüber. Und so, wir sind angegriffen worden und wir haben das jetzt so und so gelöst. Das sind meistens die guten Unternehmen, die starken. Nicht? Aber die meisten, also sagen wir mal nicht, wird schon weiterlaufen. Was ändert sich jetzt mit der ganzen NIS 2, Cyber Resilience Act und etc.? Dass die öffentliche Verwaltung und die EU verstärkt sagt, jetzt ist das reporten. Jeder Angriff muss kommuniziert werden, sonst haftet der Geschäftsführer. Weil fast alle von denen gehen auch auf der Geschäftsführung. Weil bis man sagt, ich weiß nicht, wer zuständig ist, ist eine Sache. Wenn es auf einmal heißt, jetzt bist du strafrechtlich vielleicht sogar irgendwo, weil Vorlässigkeit oder so mal zivilrechtlich sicher wird. Also auf jeden Fall, da geht es einfach um Haftung. Jetzt sagt man, wenn du das nicht machst, dann kriegst du eine Strafe oder sogar mehr, sagen wir nicht. Also, und deswegen, was passiert dann? Im Moment ist die Grauzone sehr hoch, weil man viele Angriffe nicht, man hört davon nichts. Okay. Irgendwie war es leider, wir haben doch eben, wir sind viele in dem Bereich und wir haben Sachen gehört von Krankenhäusern oder so, das will man nicht hören. Das ist wirklich, zum Teil ist es eine sehr schwierige Situation. Das geht nicht alles an die Öffentlichkeit, sondern geht halt wenig. Was passiert jetzt, wenn die EU sagt, jeder Angriff muss kommuniziert werden? Dann hat man auf einmal Sichtbarkeit, dann weiß man auf einmal, wie viel angegriffen wird und wie groß der Schaden ist. Nicht? Und deswegen, das ist einmal eine Sache, nicht? Dass man einfach, man hat die Verpflichtung, einen Angriff logisch, wie sagt man, die Angriffe sind Fehler, aber sagen wir, ein Breach, das heißt, wenn jemand ins Unternehmensnetzwerk eingedrungen ist, muss man das melden. Das ist auch eine wichtige Sache. Und deswegen, die ganzen Regularien, da geht es einmal darum, dass die Firma die Prozesse hat, um zu reagieren. Also wer ist verantwortlich? Gibt es einen Business Continuity Plan, einen Disaster Recovery Plan etc.? Deswegen, das sind Sachen, die man eher mit Consultants oder mit Consulting-Unternehmen klärt, weil braucht es meistens eine Beratung, dass man das Framework und die Prozesse definieren kann. Und dazu sind auch technische Maßnahmen nötig. Das heißt, man muss Multifaktor-Authentisierung haben, man muss Least Privilege und Zero Trust und solche. Also Zero Trust ist sicher ein Konzept, was da jetzt alle mehr forciert wird. Und ja, deswegen ist es halt eine Mischung aus Prozesse. Und Prozesse bedeutet, ich muss Verantwortlichkeiten in der Firma klären und muss auch die Ressourcen zur Verfügung stellen. Einmal menschliche Ressourcen und da Systeme und technische Systeme, die halt das lösen.
Und Schulungen kann auch dazu, dass die Mitarbeiter.
Genau, gehört auch dazu.
Ah, okay, wir haben es gut drauf
vor uns. Gehört zu den Prozessen.
Ah, gehört es jetzt schon dazu, okay.
Ja, weil ich muss im Endeffekt, sagen wir, weil es ist ja so, das ist ja nicht genug, dass ich sage, ah, jetzt machen wir einmal einen Kurs.
Ja.
Das war's, ja. Okay. Sondern, wieso ist das ein Prozess? Weil man muss sogar reinigen, je einmal das Jahr oder alle x Monate. Weil man muss allem, also die ganzen bauen auf, so auf iterative Verbesserungen. Nicht? Weil kein Unternehmen ist perfekt. Jedes Unternehmen kann sich laufend verbessern. Wenn ich das aber nicht messen tue, und wenn ich nicht Prozesse definiere, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Und deswegen sagt man, jeder neue Mitarbeiter braucht eine gewisse Schulung. Alle 12 Monate muss eine gewisse Schulung gemacht werden. Nicht? Und so, das ist Teil von dem Prozess, von den Prozessen, ja, und Verantwortlichkeiten.
Macht ja dann auch Sinn, weil die heutige Gesellschaft wird ja alle weil mehr digital. Und da muss ja auch dann ein bisschen Gesellschaft mit. Ziehen, weil sonst, wenn man dann nur so auf Stand ist, postet auf dem Monitor Picking mit dem Passwort, genau. Dann
Best Practice.
Ja. Dann ist das nicht so wirklich der neueste Stand, was man haben kann, weil eben sonst früher ist man vielleicht eingebrochen und hat das Passwort gestohlen. Heint bricht sozusagen ja kontinuierlich werden Unternehmen angegriffen jetzt.
Ja.
Nicht das so. Also, dass man sich das vor Augen hat, das ist ja ein riesen Risiko, was man eigentlich.
Genau, jede Sekunde wird ein Unternehmen angegriffen. Wieso? So wie du gesagt hast, mit Windows 95, die Scanner sind auch aktiv. Also, was interessant ist, zum Beispiel auch so auf gewisse Testsysteme oder irgendein Testsystem in Hetzner, also ist ein Cloud-Provider, ja, ein deutscher man, Provider, ja. Sehr gut. Also, und zum Beispiel da, wir haben eben Überwachungssoftware, nicht für die wir monitoren die ganzen Verbindungen.
Mhm.
Da sind konstant zwischen 5 bis 20 Angriffe. Also 24 Stunden 24. Angriffe im Sinne, es ist allem jemand, der halt klopft und sagt, ah, wer ist denn da? Nicht? Also so wie das mit Shodan. Okay. Mhm. Und das sind automatisierte Angriffe. Also da ist jetzt nicht jemand dahinter, der jetzt unbedingt spezifisch in der Firma will. Aber das ist eben ein Unterschied. Das ist ein Script-Kiddie, der einfach mit KI oder was auch immer irgendwelche ein bisschen probiert, Angriffe zu machen. Oder ist das jemand, der das systematisch macht? Und systematische Angriffe waren auch alle mehr. Und die studieren die Unternehmen. Die verstehen, welche Leute mit welchen reden. Nicht? Weil meistens steigen sie über die Mails ein und der monitoren. Das ist ja das Brutale, dass sie nicht gleich eingreifen. Die greifen nicht gleich ein ins Geschehen. Die bleiben mal unerkannt und schauen. Nicht? Und studieren einmal, wer redet mit wem. Was, und wie ist da wie sind die Verantwortlichkeiten und wie ist irgendwie die Kette, nicht? Wer ist drüber? Also,
ja, nein.
Und das ist wirklich Wahnsinn, nicht? Dass sie so fälschen oder sie erschleichen so, indem sie zum Beispiel sagen, in einen Kunde, der wirklich Kunde von, oder so, nein, nicht Kunde, sondern Lieferanten, in einen Lieferanten, sie tun so, als wären sie Lieferanten von der Gesellschaft und ändern halt in die Rechnungen in IBAN. Oder sagen, wir haben jetzt eine neue IBAN, nicht? Und bitte überweist es auf den. Und das ist halt nicht der IBAN vom Lieferanten, sondern von jemand anders. Und deswegen, das ganze Thema ist ja.
Riesengroß.
Riesengroß. Und somit von den technischen Hilfsmitteln auch nochmal zurückzukommen, weil es wird auch gefragt von den Richtlinien, ist die Anomalienerkennung. Man soll nicht erkennen, ob im Netzwerk irgendetwas nicht Normalität entspricht. Nicht? Und eben.
Wie macht man es, dass man einfach das Netzwerk monitort und sieht?
Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das inline machen. Das heißt, ich bin in einer Gateway in Richtung Internet. Und das Gateway, durch dein Gateway fließen die Pakete von den Datenströmen, von die, genau, man sagt ja Datenfluss, nicht der Flow. Mhm. Und ich kann über dein Gateway verstehen genau die Übergänge von den Daten zwischen lokalem Netzwerk und Internet. Das ist eine Möglichkeit. Das ist sehr praktisch, weil ich muss leider Gateway installieren und dann sehe ich in Traffic, der zwischen lokalen und externen Netz fließt. Noch toll von denen ist, ich sehe nicht das Gesamte. Ich sehe jetzt zum Beispiel nicht, wenn zum Beispiel Geräte, lokale Geräte untereinander sich besorgen. Und dann gibt es eine zweite Möglichkeit, die nennt man Port Mirroring. Da habe ich einen Switch. Beim Switch kann ich konfigurieren, dass einer von den Ports eine Kopie vom gesamten Traffic von Switch kriegt. Ne? Und dann kann man zum Beispiel bei unseren Geräten dann einstecken, nicht? Und über den Port kriegt man eine Kopie vom gesamten lokalen Traffic.
So wie ein bisschen modernerer Hub.
Genau, der Unterschied zwischen Switch und Hub ist genau der. Also Hub hat ja alle Pakete in alle geschickt, ja. Extrem ineffizient, okay, aber früher war es so. Ein Switch ist ein bisschen intelligenter, oder halt ist wesentlich intelligenter, weil er eine NARP-Tabelle schaltet. Ja. Er weiß genau, der will mit denen reden, dann schicke ich es gleich in den Port. Viel effizienter. Nicht? Und mit dem Mirror, also Managed Switch, mittlerweile kann es fast jeder Managed Switch, dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich, was weiß ich, 24 Port-Switch, aber ein Port, was weiß ich, 0 halt, 1 oder 24 oder wie auch immer. Auf dem SEM hatte ich gerne eine Kopie von Jahren 23. Und das ist ideal, weil dann kann man über den, hat man eine Kopie von Datenverkehr von Lokalen. Und SEM sehe ich schon, weil SEM sehe ich dann die Anomalien. Nicht? Weil ich sehe dann zum Beispiel, werden jetzt unverschlüsselte Verbindungen oder Verbindungen mit sehr schlechten Ciphers. Wie verschlüssle ich die Verbindung, mit welchem Algorithmus? Es gibt Algorithmen, die sind so schwach, dass jeder moderne Computer die knacken kann. Mhm. Deswegen. Oder sind jetzt Passwörter in Klartext übertragen werden nicht? Und all solche Sachen. Oder fängt jetzt an, ein Gerät, was normal nie miteinander redet, miteinander zu reden. Das ist nicht normal. Deswegen, ja, in so einem, da verwendet man eine Methode, die heißt Baselining. Das heißt, ich versuche zu verstehen, was ist jetzt der normale Traffic im Netz und wie verhaltet sich das Netzwerk als Basis, eben deswegen Baselining. Nicht? Und dann versucht man zu verstehen, okay, was sind jetzt Anomalien? Nicht? Weil sie eben aus der Normalität stark ausgehen. Nicht? Und deswegen, das ist ein alles Themen und technische Hilfsmittel, die dann zusätzlich zu den anderen, das heißt Authentisierung, Autorisierung, Verschlüsselung und Mikrosegmentation. Ja, also, ja. Und eben Anomalienerkennung und Intrusion Detection. Also es ist halt eben so ein komplexes Thema, dass du müssen halt Profis und Experten sein. Also die Cybersecurity darf nicht in jemanden übergeben werden, der in dem Bereich nicht Experte ist. Und gleichzeitig muss man halt schauen, dass man das gut in die Unternehmensprozesse integriert. Nicht? Also, dass man trotzdem einfach arbeiten kann, dass es echt benutzerfreundlich ist. Und wir haben sogar erlebt, zum Beispiel Thema Fernwartung. Das ist ein Riesenthema. Nicht? Also, ich brauche jetzt einen Fernzugriff auf ein gewisses System. Da habe ich halt einen großen Vorteil, weil ich muss nicht hinfahren, ich spare mir viel Ressourcen, das ist viel effizienter. Gleichzeitig muss man das sicher machen. Und deswegen eins von den Kernthemen, was Senioren behandelt, ist eben sichere Fernwartung. Und dann, das gefällt gut den Kunden, weil sie haben einmal die Sicherheit, sie kennen die ganzen Gateways, die ganzen Maschinen, alle zentral verwalten, zentral die Rechte verwalten, zentral die Benutzer verwalten, die ganze Fernwartung umsetzen und eben haben die Anomalien erkennen und die Themen. Und somit auch das, was wir anbieten, ist eine gesamte Plattform, wir nennen es Secure Digital Platform, die eben in einer Lösung die ganzen technischen Hilfsmittel zur Verfügung stellt, dass man eben einfach arbeiten kann und gleichzeitig auch sicher.
Ja, ist auch mal ein guter Kompromiss zwischen beiden findet, ne?
Genau.
Dass das nicht unbedingt eine Sache ist, wie wir vorhin gesprochen haben, dass man noch irgendwie was Beste hinstecken muss. Da muss man noch zwei Faktor oder magari muss man noch irgendjemanden sagen, der irgendwas akzeptieren muss oder sowas. Also, dass das alles gut zusammenspielt, ne? In dem ganzen System, weil man will ja nicht angreifbar sein. Sei es kleine Firmen, die was vielleicht sagen, uns wird schon nichts passieren, weil wir sind ja nicht VW, wir sind ja nicht Siemens, die was so ein kritisches System sind, aber nicht, wenn das nicht mehr läuft, dann ist der Firma ja still, ne?
Ja.
Dann muss man da ja, jede Firma muss da irgendwie seine Schritte einleiten. Aber vielleicht auch daheim. Wenn jetzt so ein kleines Heimnetz hat mit der NAS, ist man ja im Sinne, jetzt nicht auf Unternehmen, aber man steht doch irgendwo immer angreifbar. Mhm.
Ja.
In einem kleinen Rahmen, dann kann man zumindest meistens nicht mehr die Fotos, die Katzenfotos umschauen, was man auf NAS gesperrt hat, aber steht das. Ist ja halt ein Risiko. Und solange so ein sicheres System ist einfach ein System, was einfach nicht mehr nicht dran verboten ist. Kann man es also zusammenfassen? Oder ist das. Wenn jetzt ein Computer, ein stumpfer Computer, der was von mir aus auch mit Windows NT läuft, aber mit dem Internet verbunden ist, ja, wenn ein sicheres System, oder?
Sagen wir logisch, wenn ein System nicht vernetzt ist, dann ist es sicher. Okay. Also zumindest von der Vernetzung her.
Ja, ja.
Weil es nicht zugänglich ist.
Wenn man jetzt auch sagen, mit der Netzwerk verbindet, vielleicht das du.
Da fällt mir gut an, mir fällt gerade etwas
ein. Oh, jetzt wird es spannend.
Das fällt mir gut etwas ein. Man kann sich das nicht vorstellen, aber ganz am Anfang haben Computer keine Passwörter gehabt.
Okay. Also.
Weil es war nicht so wichtig, dass man sich vergewissert, dass das ein gewisser Benutzer ist. Die Passwörter sind noch eingeführt worden. Ich rede jetzt ganz am Anfang von der Informatik. Also, das ist gleich mal einen Artikel über das gelesen. Das ist spannend. Mhm. Ist die Passwörter sind erkennen und zu sagen, ja, wer ist denn das jetzt überhaupt, der den Rechner nutzt? Und es geht allen darum, wie stark eine Technologie eingesetzt wird. Wenn das jetzt eine Nischentechnologie ist, nehmen wir an, es gibt auf der Welt, damals war es vielleicht ein paar Tausende Computer gegeben. Nicht? Dann war das nicht so relevant. In dem Moment, wo es missbraucht worden ist, hat man die technischen Maßnahmen eingeführt. Dann sind die Passwörter gekommen und dann ist alle mehr gekommen.
Mhm.
Und deswegen, ja, das ist leider sehr faszinierend. Von am Anfang hat es das nicht gegeben.
Ah,
okay. Am Anfang hat es nicht angemeldet. Du bist einfach hingegangen und hat es genutzt.
Ich habe erst vor kurzem ein Vorstellungsvideo von Windows XP gesehen. Mhm. Also, da war ein Algorithmus vorgeschlagen.
Mhm.
Und haben sie umgepriesen, dass man mit Windows XP, das ist jetzt halt vor meiner Zeit, dass man seinen Benutzer erstellen kann. Dass man verschiedene Benutzer erstellen kann. Nicht? Das ist für ihn heute ganz normal, dass wenn man, sei es jetzt Windows, Linux, Mac oder was man auch nutzt, dass man einen Nutzer hat mit einem Passwort. Aber Windows XP hat man das erste Mal eingeführt gehabt, dass du einen Nutzer zwischen deinen Eltern oder dir oder sowas.
Super, dass du das sagst, weil das ist genauso. Das ist genauso, wie du sagst. Praktisch, ich habe angefangen mit Commodore 64.
Ja. Hell kennen eigentlich viele.
Ja, kennen sie sehr gut.
Da steht sogar.
Da ist der Stärz.
Ah, okay, das habe ich nicht mal gesehen.
Also, das war, ich habe mit 7 Jahren einen Commodore 64 geschenkt gekriegt. Und das war für mich persönlich Liebe auf den ersten Blick. Also, ich habe gleich verstanden, das ist etwas, das gefällt mir. Und das ist eine Leidenschaft. Nicht? Und als Kind, und das Erste, was ich gelernt habe, ist, man hat irgendwie schreiben, weil ich habe eine Commodore 64 gehabt mit einer Floppy. Das war damals schon cool, weil du hast Kassetten gehabt.
Mhm.
Also Kassetten extrem langsam, nicht? Weil die Kassetten erst müssen Play drucken und dann noch das müssen erst anspielen. Wahnsinn.
Ja,
also das kann man sich nicht vorstellen. Nein, das du müssen, was weiß ich, 5 Minuten warten oder 3 Minuten warten, bis das Spiel geladen ist. Nicht? Heutzutage war ich auch noch schon,
ja, schon 10 Mal. 2 Minuten, Mensch, schon nicht.
Genau, ja. Ja, also, auf jeden Fall. Ich habe halt ein Diskettenlaufwerk gehabt. Und das Erste, was ich gelernt habe, ist schreiben Load, dann war irgendwie Space 8,1. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Befehl. Und dann hat der das erste Spiel gelohnt. Irgendwie hat man halt den Diskettenlaufwerk gesagt, weil das Diskettenlaufwerk hat irgendeine Zahl gehabt. Mhm. Und eins war, glaube ich, das erste Spiel auf dem Diskettenlaufwerk. Und dann hat es das Spiel gelohnt. Und das war halt super. Und, was weiß ich, California Games, Summer Games. Also, das waren so Spiele. Genial. Und eben jetzt, was sagst du, das sind alles Computer gewesen, ein Personal Computer, das Prinzip von Benutzer gar nicht gekannt haben. Derjenige, der Zugriff zu der Tastatur gehabt hat, hat ihn benutzt, fertig. Da ist nicht umgegangen, wer ist derjenige. Nicht, hat eben neu schon Commodore 64 gekommen, dann angefangen Amiga 500, und dann war auch so noch von Commodore, eher zum Spielen, und dann umgestiegen auf PCs. Bei den PCs zum Beispiel, am Anfang war DOS, nicht? Und DOS, MS-DOS oder so, hat keine Benutzer gehabt. Windows 3, 11, sagen wir, oder das erste Windows, dann auch 95 und so weiter. So 95, glaube ich, die Benutzer eingeführt. Bei Windows 3, 11, vielleicht von Workgroups, hat irgendein Konzept von Benutzer gehabt. Nicht? Aber das ist eigentlich alles erst danach gekommen, weil die Computer waren ja zum Teil nicht einmal vernetzt. Das heißt, du hast ja physischen Zugriff gebraucht. Und der physische Zugriff hat praktisch die Berechtigung, den Rechner zu nutzen, ja mit sich getragen, verstehst
du? Ja, aber das sind ja die Human Interface Devices, nicht? Mhm. Es gibt ja eigene Angriffe ja, dafür auch. Es gibt ja da während die Karten, da die USB-Sticks, da die, was ja als Keyboard noch fungieren.
Genau, ja.
Rubber-Ducky, meine ich, ja. Ne? Dass du da USB-Stick steckst schon und das, der Computer meint, ist Tastatur.
Ja.
Und dann für eine Tastatur musst du ja bei Windows musst du ja nicht akzeptieren, ja, das ist meine Tastatur.
Genau.
Und der führt dann mit irgendwelchen Comments dann irgendwelche Aktionen aus.
Ja da gibt es brutale Angriffe, nicht? Also überhaupt über Wireless oder über, weißt du, Bluetooth, nicht?
Bluetooth ist eigentlich recht sicher. Man sagt, es ist recht sicher.
Ich weiß nicht. So, also ich bin jetzt nicht der super Experte, zumindest im Bluetooth-Bereich, aber da kann man brutal viel machen, was ich weiß. Nicht. Das ist ja gerade zum Beispiel ein Hack von den ganzen, zum Beispiel schon der Flipper.
Mhm. Hallo, niemand.
Ja.
Das heißt,
also irgendwann gelesen, dass mit einem Flipper kannst du mehr oder weniger alle Autos bis zu einem gewissen Baujahr öffnen.
Ja, eins mit meinem Auto probiert.
Ja, ist gegangen.
Jetzt wird es spannend, gell? Jetzt wird es spannend. Also, das läuft ja, man kann es ja mit Autotieren oder sowas, auch nicht mit Garagentieren ja machen.
Ja, ja.
Da gibt es ja verschiedene, jetzt wird es interessant, gell? Jetzt erzähle ich mal eine Anekdote, ja. Was ich mal mit dem Flipper umgefangen habe. Weil Tore oder Autotieren, früher die alten Geräte, die haben ja, die schicken ja am Ende so einen String am Ende, ein Token.
Mit dem verschlüsselt.
Der nicht verschlüsselt. Das ist allem der gleiche, das ist ein statischer Code. Wenn du auf den Knopf zum Beispiel von Garagentor drückst, ist der auf 433 MHz allem den gleichen String. So ein Code, damit der was einfach aus so also gebroadcastet wird in dem Netzwerk. Und wenn du in der Nähe von jetzt zum Beispiel Garagentor bist, dann erkennt er das und sagt, okay, das bin ich, mach ich das Tor auf. So, das waren so der Umfang, das waren die Static-Codes. Dann mit den 90er oder später in die 2000er ist noch die Rolling-Codes eingeführt worden. Das ist so ein Algorithmus, der sich auch wieder verändert. Das ist wie so Public-Private-Key-Geschichte, der ist einfach so ein Algorithmus wie 2-Faktor, wenn man so will, das auch wieder nur in Token generiert. Aber man kann es spoofen in dem Sinne, dass man so mal wieder mit dem Mensch ein bisschen ausnutzt, nicht? Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Autotor aufmachen will oder wenn man ein Autotier aufmachen will, du brauchst so, wenn du auf den Schlüssel drauf drückst, sendet der einen Token ans Auto und das Auto hat so auch den Token gleich und öffnet sich dann.
Ja.
Nicht? Aber es kann passieren, dass du ja zum Beispiel außer Reichweite bist, dann sendet der einen Token, aber das Auto kennst du nicht.
Ja.
Aber das Auto ist dann sozusagen weiter hinten. Und standardmäßig ist das ja so geplant, wie dass 2, 3, 4 bis zu 256 Mal kannst du drucken, dass der Token von davor noch die Tore aufmacht, einfach gleich um zu finden.
Der rotiert einfach.
Ne? Genau, der rotiert einfach gleich. Wenn ich jetzt keine Ahnung, in Spanien bin und mein Auto steht irgendwo und ich drücke 300 Mal drauf oder 100 Mal drauf, dass ich richtig schnell, wenn ich wieder zurückkomme, die Tiere aufmachen kann. Ne?
Ja.
Und eben, wenn du sagen, das schaffst, zum entweder den Bereich, dass das Auto es nicht empfängt, den Token dazwischen abzufangen und dann den Token so widerspiegelst, dann weiß das Auto, okay, der ist noch valide und öffnet die Tiere.
Du trickst es einfach aus.
Ja. Nicht? Und ich habe jetzt mein Auto probiert. Mein Auto ist recht alt, das heißt 7 Baujahr. Fiesta, hat funktioniert.
Okay.
Nachteil,
mein
Auto schließen auch benutzen. Ich hätte nachher noch. Er war aber cool.
Hast du einen Flipper noch?
Du kannst es dann einmal benutzen. Okay. Du kannst es einmal benutzen und geht es da auch. Jetzt kann mein Auto aufmachen mit dem Flipper. Nicht? Das geht halt einmal. Du musst sagen, aus der Reichweite das Signal einfangen und dann beim Auto abspielen. Nicht?
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ja cool, mega, jetzt, das ist ja richtig cool. Ich wollte mein Auto aufspüren mit einem Normalschlüssel. Das geht halt nicht mehr. Nicht? Dann habe ich irgendwo auf Stack Overflow ganz ein Ding gefunden. Ja. Man muss 10-mal die Zündung auf und zu ziehen und dann den Schlüssel drücken, dann geht es wieder. Okay, jetzt kann das nicht gehen. Ich dann stecke den Tür 10-mal da rein, drücke dann drauf, bevor man geht es wieder.
Ja, da.
Wahnsinn. Aber das ist so wahr.
Ja, weil oft haben sie einfach so gewisse Abläufe, die man gerade dann die Auto, nicht die Mechanik, also die, was halt die Elektronik von den Autos machen können.
Ja, nein, geht's nicht. Und du hast wahrscheinlich, ich muss mal aufs Tech aufladen, das mal probiert haben. Aber es ist so ein anderer Ansicht von einem Angriff, Also, dass so Autohersteller, das sind ja also so Keys am Ende, dass man 256 Mal den Key abgreifen kann und der valide ist, das ist ja dann ja an sich ein Angriff jetzt nicht. Auf Cyber Security, wenn man, das Auto ist nicht mit dem Internet verbunden, noch nicht. Nur sein Dächter ist mit dem Internet verbunden, aber ich denke, dass irgendwo eine angreifbare Fläche hat.
Das Prinzip ist genau das Gleiche.
Ja, und Zell dann mit dem NIS, wie es dann zusammen ausschaut, dass man dann Autos lacht, abgesichert werden müssen, oder? Weil, das Protokoll von Rolling Codes ist ja ziemlich Standard. Das gibt es ja schon seit, wenn man gerade doch von den frühen 2000 hat, ist das ja schon implementiert. Aber Pechtosch, wie es noch, wenn man sowas einrichtet, wird ja keiner hergehen und das ganze Garagen da austauschen.
Ja, genau. Und das Thema ist halt auch eins von den wichtigsten, ist Bewusstsein. Man muss ja zumindest bewusst sein, was hat denn mein Netzwerk für Interface? Also, wie kann ich gewisse Geräte überhaupt erreichen? Nicht? Weil oft denken, man denkt typisch an Ethernet und so weiter, vielleicht gibt es halt andere Interfaces. Zum Beispiel im Wireless ist sehr komplex, weil es siehst ja nicht. Ein Kabel siehst du, aber irgendwelche Wireless-Verbindungen sind nicht sichtbar. Und somit ist das auch ein großes Thema, nicht? Dass man auch die ganzen Funklösungen irgendwie absichert, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zur Fabrik hingehe und das ist nicht abgesichert, dann kann ich auch von außen eigentlich schon.
Man kann einen Ethernet-Anschluss irgendwo in Sitzungssaal und man hat
gerade Sitzung. Zell, genau. Und noch schlimmer ist, ich habe vielleicht einen Access Point, der nicht gesichert ist, dann kann ich sogar von außen etwas nehmen. Ich gar nicht einmal in Sitzungssaal rein.
Das ist ziemlich einfach. Ja, weil Funk ist ja, Funk ist ein Riesen, weil Funk, WLAN ist schon verschlüsselt, aber Funkverbindungen, wenn man jetzt irgendwelche Funkverbindungen hat, die nicht verschlüsselt sein, nachher hast du ja schon einmal ein Tier offen, wo du angreifen kannst. Und wie du sagst, man sieht es nicht.
Ja.
Also, wer vielleicht weiß auch noch nicht, da ist irgendeine Industriemaschine, der Bluetooth-Modul oben, mit dem vielleicht mit einer App die verbinden kannst.
Ja.
Und du bist schön draußen auf der Straße, verbindest die mit Bluetooth und hast dann die App, dann kannst du steuern.
Ja. Ja. Ja, das ist die Herausforderung. Eine sehr große Herausforderung.
Na, dann kann man mit dem Jammer durchlaufen oder so, das als abblocken.
Weil eben dumm ist es halt auch mit man muss einfach schauen, was für Frequenzen werden genutzt. Und da verstehen, was gibt es da überhaupt für Wireless-Technologie wird überhaupt eingesetzt und ist sie sicher, ist sie verschlüsselt.
Mhm.
Und dann ist eben auch so. Klassische Angriffe gehen über das Wireless. nicht. Weil heim sick kann man nehmen. Weißt du, wenn immer sehr gut hinkommen, sag mal, ich muss nicht unbedingt physisch rein, weil logisch, wenn ich jetzt in der Fabrik rein muss, dann muss ich schon einmal. Meistens gibt es ja gewisse physische Sicherheit, nicht so Kameras oder
ja. Immer.
Aber wenn ich das von außen machen kann, weil eben ein ungesichertes Wireless-Netzwerk ist, dann sieht man nichts. Und das ist ja komplex. Und logisch muss ich noch umso mehr das interne Netz gut designen, weil mit einer Anomalieerkennung, da die sehen, dass da einfach ein Netzwerkverkehr ist, was nicht hinkehrt.
Mhm. Ja, so WLAN, Funk, im Hell, schau dann wieder, siehst du nicht, spürst du nicht, hörst du nicht, auf einmal, zack, ja. Ist halt. Ja, nein, was man über WLAN, ich habe es viele Angriffe so gebraucht, dass der Umfang über WLAN ist.
Ja. Ja, aber Hell ist brutal einfach. Es gibt Tools, die machen das alles von allein.
Hm.
Das startest eben.
Wie ein Flipper, Magari
kannst du. Genau, wieder wie Flipper halt, das eben. Gibt es viele Tools. Also es gibt ja auch eigene Distributionen von Linux.
Ja, das Kali Linux zum Beispiel.
Genau, Kali Linux ist ja eine von den bekanntesten. Oder die bekannteste. Und Sammy, ich weiß nicht mehr, Kismet oder auf jeden Fall. Es gibt ganz viele so Wireless-Cracking-Tools, die entweder über Dictionary-Tags angreifen und versuchen zu verstehen, was ist das jetzt bei einem Passwort, oder die sniffen und versuchen gewisse Unsicherheit oder gewisse Protokolle von Wireless, eben WPA, zu nutzen, dass sie halt keine gewisse Sachen sniffen und Replay-Attacks und
ja.
Also als solche Geschichten. Und deswegen, das ist auch, ja.
Du brauchst eigentlich auch keine Flipper ist jetzt ein Beispiel, aber das ist ja eigentlich ziemlich, die Technik da drinnen, Flipper ist ja eigentlich ganz, die kriegst du ja so auch auf dem Markt. Das ist ja nicht genau. Schwarzmarkt. Das ist ja normale, nein. Das ist eine normale Technik. Also, so ein ja. Bluetooth, ein WLAN-Modul, so ein WLAN-Stick, den kriegst du ja,
ja.
In jedem Geschäftsführer fast schon. Nicht? Und dann hat man ja schon eigentlich das, was man braucht. Weil genau. Mal einmal eben, wenn man schon von, jetzt gibt wieder so kleine Anekdote ja. mit Funk, weil ich dachte, das ist ein bisschen Funk, so mein Idee war das.
So deine Leidenschaft.
Also, ein bisschen so Funktechnik schon noch irgendwie gewesen. Und es gibt ja die ESP32. Ja,
Der Mikrocontroller,
ja. Die haben ja auch WLAN-Module oben.
Mhm.
Das sind 2 Euro groß, ne?
Mhm.
Und da gibt es eigene Firmware, die als DIAFA funktioniert.
Ja.
Also einfach 2 Euro, also DIAFA ist nichts anderes als, vielleicht um kurz die, was nicht wissen, was das ist, also die Dienst sagen, Geräte in der WLAN ausschmeißt. So. Genau. Das ist ganz, ganz gebrochen. Und das ist einfach ein Gerät oben, das ist so was wie ein 2-Euro-Minz.
Mhm.
Und das kannst du mit einem USB-Stick anschließen.
Mhm.
Oder mit Strom und dann hast du eigentlich schon alles, was du brauchst, um ein WLAN-Netzwerk klar zu legen.
Ja.
Also es ist nichts. Und das Gerät, der ESP kostet, den kriegst du zum Nachschmeißen schon.
Ja, ein ESP wird kosten 100 Dollar.
Ja, das ist, das,
halt, ja.
Du brauchst ja nicht irgendwie die Hightech, wie man in die Hollywood-Filme sieht, mit 13 Bildschirmen und die Matrix da hacken mit der Hackerbrille auf.
Mhm.
Das ist ja, das kannst du ja leicht verstecken, ja.
Ja.
Du gehst her, kaufst eine Firma zu, hast einen Hosensack, den Ding drin und sniffst das WLAN-Netzwerk aus.
Ja.
Na, hat ihm auch nicht gedacht, das WLAN so, wenn du es gerade gesagt hast, dass so ein großes Risiko hat, das ist schon auch spannend. Aber vielleicht haben wir da Tag für ein anderes Mal so über WLAN, über Funkgeschichten zu reden.
Kann ja, also ist ein Thema für sich, und weil. Ja, du hast eben Wired-Verbindungen, dann machst du dann Kabel. Nicht? Das ist logisch, sieht man eher, weil die Frage ist auch, wenn ich jetzt in ein Unternehmen gehe, was tue ich denn als erstes, wenn ich jetzt will ein Unternehmen absichern? Ich muss einmal in Status Quo dokumentieren. Das nennt man Assessment. Nicht? Ich muss praktisch eine Analyse machen, bei der ich verstehe, okay, wo steht denn das Unternehmen? Ist das sicher oder nicht? Und wie mache ich das? Also gehe ich jetzt zum Beispiel in ein Unternehmen um und schaue mir alle Computer an, ist auch oft nicht so einfach. Nicht? Und vor allem, wenn ich Wireless-Geräte habe, dann sind sie vielleicht irgendwo in einer Schublade oder sind mal nicht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass sie wirklich geeignete Instrumente haben, um das anzuschauen. Nicht? Wir schauen halt das Netzwerk an, weil irgendwo muss ja der Traffic dann enden. Nicht? Deswegen. Ist sicher dann beim Netz, oder da, wo zum Beispiel ein Access Point sagen wir, am verkabelten Netz sich verbindet, ist sicher interessant. Weil irgendwo muss das ja dann...
Ja, irgendwo muss der Angreifer rein.
Genau.
Also der Einbrecher geht übers Fenster, der Cyber oder der Hacker oder Hacker geht über vielleicht Exploits oder,
ja.
oder Ports, die muss offen sein. Oder?
Ja, wenn Angst ist, eigentlich die physische Sicherheit und die digitale Sicherheit sind auch sehr ähnlich. Nicht eben. Ich will keine offenen Fenster, keine offenen Türen. Ich will vielleicht eine Kamera. Man will sehen, halt ist ein Monitoring. Nicht? Ob jetzt eine physische Welt, Monitor, digitale, im Prinzip sind sie sehr ähnlich. Die Techniken, die man verwendet, sind, die gleichen sich sehr bei digitalen und physischen. Logisch, bei einem habe ich halt Bits und bei einem habe ich halt irgendwie ein Mikrofon oder eine Kamera oder eben einfach etwas Physisches, ein Tresor oder wie auch immer. Nicht?
Ja, da muss, oder Vorhängeschloss vor dem Server. Ist halt da ja eine physische Firewall, genau, wenn man so will.
Muss man nachschauen. Ja. Weil wenn ich einfach Leute zugehen kann, weil viele Angriffe kommen auch von intern, von Unternehmen selbst.
Ah, das Mitarbeiter.
Das Mitarbeiter, das dann
macht. Ah, das tut dann bestochen werden.
Na, so mal, es muss ja leider mal ein Mitarbeiter nicht so glücklich sein. Nicht? Und dann wird er vielleicht gekündigt. Jetzt ist ein Typ, das ist eine Sache, die oft passiert. Wenn ihr nicht aufpasst mit den Benutzerzugängen, und nehmen wir an, oft ist es so, dass sie ein Wireless-Passwort haben. Und der Mitarbeiter kennt das Passwort ja dann. Dann hat er Zugriff. Nicht? Und wenn ich da das nicht sauber mache, dann ist halt oft so, wenn der Mitarbeiter nicht glücklich ist oder gekündigt wird oder so, dann will er vielleicht einen Schaden anrichten. Und wenn der dann physischen Zugriff zu den Server hat, dann kann er einmal ein Kabel ausstecken oder manipulieren, nicht? Oder auch von außen, über Wireless, wie wir davor gesagt haben. Nicht? Weil mit Wireless kann ich Perimeter im Sinne, wie weit die Funkwellen gehen, sind sehr schwer. Ich kann nicht sagen, du gehst jetzt gleich bis da und dann herrsch auf.
Ja.
Liebe Funkwelle. Sondern die geht halt so lang, wie es geht. Und deswegen, wenn jemand sich in dem Bereich befindet, dann hat er Zugriff, wenn er die Passwörter kennt. Und somit, ja, ist intern auch die interne Sicherheit, also extern und intern. Früher hat man vor allem das Externe geschaut. Weil früher hat man gesagt, Internet ist böse, lokale Netzwerk ist gut.
Also, dass man innen, also im Netzwerk ausziehen kann und draußen.
Genau, das ist nicht mehr so. Also jetzt ist Zero Trust ist genau das, dass man sagt, weil so man sich ja eigentlich null Vertrauen ist ja nicht etwas Schönes. Nicht? Also man will ja Vertrauen. Nicht? Und das Thema ist, man sagt halt, so man, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Mhm. Ja, das kennt man in so, ja.
Genau, und somit sehen wir es einmal so, mit Zero Trust will ich halt kontrollieren, dass auch die Angriffe genau, oder beziehungsweise dass auch die nicht die Angriffe, sondern die Zugänge passen, dass auch diejenigen eben leider zukommen, wenn es sein soll und wo es sein soll und wie es sein soll, etc.
Dass dann nicht halt zu weit ausartet das, ne?
Genau.
Jetzt überhaupt ein wichtiger Punkt, je mehr digital wird und je mehr einfach im Internet zuhängen.
Ja.
Na, hat man da immer Angriffsfläche, dass. Und es wird ja sein, das ist ja schon jetzt so, dass wenn jemand umgreift, also wenn man eine Firma umgreifen will, spricht man immer hin und nimmt die ganzen Ordner mit von den letzten, was sie was, man existieren sie gar nicht mehr. Man greift digital an.
Ja.
Also ist ja bei den Staat, also dass die hybride Kriegsführung ist ja heutzutage nicht mehr, das ist ja ganz, man greift einmal zuerst, wo es am einfachsten ist, und das heißt halt, man muss nicht hingehen, man muss nicht irgendwo irgendwelche Sachen aufbrechen, man geht übers Internet, schaut einfach da, irgendwelche Schwachstellen zu finden und zu sein, wie wir gesagt haben, und nicht gehabt, die Systeme, nicht geschulte Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die was aus, einfach um ein Unternehmen was aus oder in einer anderen Sicht was auswischen wollen, einfach Risiken, die was man verhindern muss. Und der NIS und der Cyber Resilience Act, ich glaube, das wohl genauso angreifen, also anpacken.
Genau, und das ist eben so, dass die digitale Welt hat keine Grenzen und keine Geografie. Und das ist alles vernetzt. Es ist kein Unterschied, ob ich mich jetzt in Italien befinde oder in Amerika oder in Deutschland oder in der Ukraine oder wo auch immer. Nicht mehr sicher jetzt, wie die ganze Situation noch politisch. Das ist eine sehr komplizierte Situation und das ist halt alles vernetzt. Und deswegen ist das umso wichtiger, dass man eben auch in der digitalen Welt die Hausaufgaben macht und das absichert und ja.
Dass man halt, wie man ein Haus richtig absichert mit Fenster zu und so, dass man halt
ja.
Das Standardwert, dass man halt da vielleicht einmal die digitalen Fenster zumacht, nicht? Dass man da in der Richtung hinarbeitet. Nicht?
Ganz genau.
Und dass Cyberangriffe und auch die kritischen Infrastrukturen, also weil es ja sozusagen, das sind ja Gefahr, dass die halt die Gefahr halt oder das Risiko so klein gehalten wird, dass es nicht einen riesen Schaden anrichten kann. Weil, vielleicht kann man es das so zusammenfassen, weil wenn wir heute über Holz geredet haben, über die AAA-Geschichten,
ja.
Also dass man alles genau nachschaut, dass man lockt, was man tut, dass man wirklich überhaupt die Möglichkeit hat, dass man da dass man überhaupt das dienen darf. Zero Trust und die ganzen Sachen. Showdown. Das musst du mal umschauen.
Ja.
Also, das kenne ich nicht. Also, das Funk, es gibt eigentlich leider Risiken. Die Welt ist eigentlich voller Risiken, wo es in der Richtung hingeht.
Und es gibt auch Lösungen.
Und dann muss man halt wissen, dass die Lösungen, also man muss bereit sein, Lösungen überall beizusetzen. Wenn man nicht bereit ist und es ist sozusagen das Risiko in den wilden Westen, also in den wilden Westen des Internets ohne irgendwelche Sicherheit gehen will, dann sieht man ja, wo es rauskommt, wenn man hört es ja in den Medien. Nicht? Und ja. Ich denke, so haben wir einen guten Überblick gegeben, also wir haben gut gelernt, warum Cyberangriffe und Kreditinfrastrukturen, also keine abstrakte Gefahr sein, sondern auch wirklich Auswirkungen auf unser tägliches Leben haben und was wir Unternehmen müssen, um sozusagen gegen das ganze Gebilde sozusagen aufrechtzuerhalten, nicht dass es zusammenfällt. Ja, also, ja, dann sagen wir mal, ich hoffe, die Folge hat deinen Zuhörern gefallen und haben ein bisschen einen Überblick gekriegt über das ganze Thema. Jetzt muss ich kurz Werbung machen für dass man den Podcast abonnieren kann und dass man ihn erteilen kann und da vielleicht ein Leid oder ein Unternehmen, der das Thema vielleicht nicht ein bisschen Look gehalten hat, weiterleiten kann, damit vielleicht da ein bisschen Publicity für die Sache noch dafür rein verändern, ist das ja sicher ein wichtiges Thema und es wird auch viel Kunden haben in der Richtung hin.
Genau, ich finde es ein sehr wichtiger Markt und eben der Bedarf ist sehr groß.
Dann freue ich mich, dass die Systeme hoffentlich noch aktuell sein, überall. Und ich hoffe, dass der Podcast auch nicht irgendwann angegriffen wird, weil war auch das Problem. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal. Und das letzte Wort lassen wir so wie ein bisschen Tradition bei dem Podcast, lasse ich dir zum Thema allgemein.
Ja, nochmal Dankeschön für die Einladung. War ein sehr interessantes Gespräch. Und ja, wie gesagt, dass man muss einfach die digitale Welt schützen, man muss die physische Welt schützen. Und wir haben eben gesagt, Risiken sind sehr viele, Bedrohungen sind sehr viele. Es braucht ein Bewusstsein, dass man, sei es digitale oder physische Systeme, absichern muss. Und es gibt Lösungen dafür. Und eben, wir haben heute über die Risiken geredet, wir haben auch über die Lösungen geredet und es hat mich sehr gefreut. Und eben bei Indien ist das unsere Mission, eben das so umzusetzen und eben eine sichere digitale Plattform anzubieten, die Unternehmen und Geräte und Menschen schützt. Deswegen, ja, Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
Ja, danke.